Also es ist Naivität, die eine Rolle spielt, um sich auch erklären zu können, wie es sein kann, dass der Mensch auf der Suche nach den allerkleinsten Teilchen immer größere Maschinen baut. Ja, also wenn das kein poetisches Moment ist.
Resonator.
Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Und mein Gesprächspartner diesmal ist Klangkünstler und seine Klangskulptur Gleam wird am 17. November 2017 im Helmholtz-Zentrum in Berlin-Adlershof aufgeführt. Details zur Anmeldung gibt's auf resonator-podcast.de. Mir gegenüber sitzt Gerrit Scharmer, der ist Klangkünstler und hat mit dem Bessi 2 des Helmholtz-Zentrums Berlin eine Komposition erstellt namens Gleam. Die konnten wir vor zwei Folgen zumindest in Teilen mal hören und haben aber leider überhaupt nicht gehört, was für eine Komposition das ist, weil die auf einem Mono-Podcast-Signal nicht funktioniert, sondern im Raum live gehört werden muss. Hallo Herr Scharmer.
Hallo.
Ich würde gerne vorne anfangen. Was ist eigentlich Kunst?
Oh, wenn ich das wüsste, müsste ich es nicht machen. Also, ich glaube, es ist eine Form von Weltaneignung. Also, es ist so der Versuch zu verstehen, was man jeden Tag erlebt, beziehungsweise auch eine Strategie, wie man versucht, damit umzugehen. Also, es ist eigentlich beides. Und es ist halt so ein sehr, es scheint so ein Grundbedürfnis zu sein. Und wir wissen, dass der Mensch immer so etwas wie Kunst gemacht hat, ohne zu wissen, dass das dann jemand so nennen wird. Und es ist, glaube ich, eine Tätigkeit, für die man sich letztendlich ja vielleicht genauso entscheidet wie andere Leute für Berufe. Nur Kunst ist auf jeden Fall kein Beruf. Und
aber warum nicht?
Man ist im wirtschaftlichen Sinne nicht produktiv. Also dass sich Kunst verkauft, ist etwas, das ist woanders entstanden. Also
das heißt, nicht die Kunst der Beruf, sondern der Handel. Mit Kunst.
Ja, oder auch das so das Reproduzieren.
Ja.
Ich habe einen Mentor, den ich immer wieder über die Jahre treffe, der sagt, naja, also bevor sie es nicht wirklich vernünftig lernen, sich zu reproduzieren, werden sie nicht überleben. Aber so, also sich reproduzieren. Und das ist etwas, was genauso diesen Grenzbereich ausmacht. Also Kunst ist genauso wie Wissenschaft, ja, im unserem Grundgesetz garantiert. Ich glaube, es ist irgendwo Artikel 5, wahrscheinlich Absatz 3 oder so. Und das ist interessant, dass die nebeneinander stehen. Und grundsätzlich ist es aber so, dass die Kunst als etwas gedacht ist, was eine Leerstelle schafft und sie gleichzeitig besetzt in unserer Gesellschaft. Das heißt, man kann ja jetzt mit Begriffspaaren kommen, Sinn und Unsinn. Mhm. Oder auch Effektivität und Nicht-Effektivität oder und es geht halt immer um den Counterpart. Es geht darum, dahin zu gucken und sich dem auszusetzen, was normalerweise ausgegrenzt wird. Also wenn wir sagen, das ist doch unsinnig, dann ist das etwas, glaube ich, wo der Künstler aufgefordert ist, mal genauer hinzugucken. Weil in dem Moment, wo ich das beleuchte, wird mir klar, welche Strategien hinter dem anderen stehen. Also dass den die sagen, das macht Sinn, das ist effektiv, das ist richtig. Ja. Und es ist immer dieses, den Grenzbereich ausloten. Also es ist immer ein Tänzeln zwischen richtig und falsch und genau dann rauszufinden, wo ist sozusagen die Linie, die ich aber nur beschreibe, indem ich also sozusagen immer in beiden Bereichen mich aufhalte. Also in dem, was zum Beispiel gesellschaftlich akzeptiert ist, und was gesellschaftlich völlig abgelehnt ist, dem Tabu. Mhm. Also das, wo immer gesagt wird, das machen wir nicht. Das wird nie gehen.
Das kann der Künstler sich erlauben, es dann doch zu tun.
Ich glaube, das muss er sich erlauben, wenn er die Aufgabe, die ihm zugesprochen wird, die ja aus einem Privileg besteht. Wie gesagt, es ist grundgesetzlich garantiert,
dass der Künstler machen kann, was er will.
Dass die Kunstfreiheit halt erstmal existiert. Also das ist ja erstmal etwas, das ist eine Setzung.
Ja.
Das ist etwas, was sehr kluge Leute sehr früh erkannt haben und dann in einem Code manifestiert haben. Dieser Algorithmus heißt Grundgesetz. Und auf den können sich eigentlich alle in diesem System berufen. Aber es ist halt ein Privileg, was man natürlich ausfüllen muss. Und das heißt dann in dem Fall das Wagen. Also immer wieder Risiko. Es gibt, sonst ist es umsonst. Also wenn, es ist nicht wie wir so häufig auch in den Medien immer so erleben, so dieses Ästhetisieren des Alltags. Machen wir ein bisschen hübscher hier, machen wir ein bisschen netter da.
Mach mal schwarz-weiß.
Ja, komm mal hier, ist noch Kunst am Bau. Machen wir noch eine Fläche hier, so wie man in Köln sagt. Es geht halt dann darum, diese Herausforderung anzunehmen und die auch zu zeigen. Und das heißt halt, die Frage war ursprünglich, was ist Kunst? Ich kann sie natürlich nicht beantworten, aber ich glaube, was immer mit einhergeht, ist, sich völlig angreifbar zu machen. Also etwas zu zeigen, ein Produkt zu schaffen. Es ist am Ende immer ein Produkt, auch wenn es ein Event ist oder wie auch immer heute Kunst sich zeigt. Aber sich angreifbar zu machen, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt hier eine Weile mit beschäftigt.
Weil es keinen Maßstab gibt, an dem man die Qualität des Produktes objektiv messen könnte, wie beispielsweise bei der Arbeit eines Tischlers.
Genau, also der Schrank ist dann richtig, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt. Ja. Oder wenn er eine, da kommt es dann wieder, dann wenn die DIN, ja, die deutsche Industrienorm, wenn die das absegnet. Ja.
Eine Kunst-DIN wäre doch auch mal schön.
Es gibt ja sowas im Galerienbereich, aber da spricht ja keiner drüber. Größe von Bildern spielen dann eine Rolle, die sich dann auf Preise auswirken und so. Aber das ist so ein Bereich, der natürlich so eher im Mittelfeld ist. Mhm. Alles andere ist natürlich wieder der Spekulation ausgesetzt und damit beschäftige ich mich natürlich nicht. Ich arbeite nicht spekulativ. Ich sage auch immer, wenn ich arbeite ja auch mit Studierenden viel, dass man nicht wirklich sicher sein kann, dass dann Kunst entsteht. Also nur weil jemand ein Bild malt oder weil jemand ein Stück Musik komponiert, das sind alles handwerkliche Tätigkeiten. Aber wir können eigentlich nur die Mittel bereitstellen. Am besten ist es, finde ich, wird es, wenn Sie ein Theaterstück nehmen.
Ja.
Ja. Sie können proben. Ja, Sie können die Gewerke zusammenbringen. Sie können wie auch immer
den Text aufsagen.
Genau. Und die Leute dazu bringen, dass sie tun, was der Regisseur will oder was einzelne Beteiligte sich vorstellen. Aber wir reden hier über den Betrieb. Ob dann das entsteht, das Dritte, ja, so was. Von ich meinte, wo man nicht mehr von ausgehen kann.
Mhm.
Wir wissen, wie ein Scheinwerfer funktioniert und wir haben Leute, die unglaublich einsetzen können. Mhm. Ja? Können mit Licht Unfassbares tun, kommen wir auch gleich noch zu. Sie können mit Bühnen Unglaubliches tun. Aber das sind Dinge, von denen wir wissen, dass dann etwas passiert in unserer Wahrnehmung, von dem wir vorher vielleicht eine Ahnung hatten, aber was wir für unmöglich gehalten haben. Nicht im Sinne einer Sensation, sondern deshalb eingangs auch oder Erklärungsversuch, wie man Welt beschreiben kann oder wie man mit der Welt umgehen kann. Also dass da etwas passiert, was vorher so nicht denkbar war, da können Sie nur die Dinge bereitstellen.
Wenn dann, bleiben wir mal bei dem Theaterstück, wenn aus diesem Theaterstück dann tatsächlich Kunst wird sie das dann nur, weil es ein Außen gibt, das diese Kunst als solche wahrnimmt, oder wird sie das auch aus den Künstlern selbst heraus?
Das ist eine super Frage. Also das ist so die klassische Frage, braucht es das Publikum? Und ich glaube, bei der Kunst, die wir, so wie wir heute mit ihr umgehen, und das kann man, glaube ich, mittlerweile für den Oberbegriff Kunst sagen, dazu zähle ich eben auch so etwas wie Musik, Und Theater, beziehungsweise wir sind an einem Punkt, wo man sich fragen muss, gibt es Theater noch, gibt es Musik noch? Und in diesem Bereich, glaube ich, braucht es definitiv das Publikum. Mhm. Es ist, wenn wir nochmal zu der Frage, was ist Kunst? Was sie für mich nicht ist, ist zum Beispiel, also ich, Zeitlosigkeit ist für mich zum Beispiel überhaupt kein Marker. Das wird ja immer angewandt. Und wenn sie Bach, wird immer herangezogen, der arme Mann, der immer herangezogen wird, um dann zu erklären, ne, so eine Qualität.
Ja.
Und da, weil das ist zeitlos. Das können sie immer spielen.
Mhm.
Wenn der Begriff spielen dann anders gemeint wäre, würde ich das wieder verstehen. Aber eigentlich.
Wie ist denn spielen gemeint? Nicht ernst, also im Sinne Häusers?
Nee, es ist sehr ernsthaft natürlich.
Ja, ja,
es ist also dieses Aufführen, das können Sie immer und das funktioniert.
Das,
wenn sie darum geht, ja, so, wenn das jemand sagt. Mhm. Ich hab mal, da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, genau mit dem Lautsprecher, mit dem ich jetzt arbeite und den wir über Jahre entwickelt haben, mit dem ich eine sehr lange Geschichte habe, ein unglaublich desaströses Konzert erlebt, in dem wirklich fast alles abgestürzt ist, was an Computertechnik da war, nachdem wir unglaublich lange geprobt haben. Und danach kam jemand zu mir und sagt, ist schön gut. Also man spürt den Ansatz. Man spürt diese ganze Energie und wie viele Leute da dran waren. Aber ihr müsst anders denken. Ihr müsst denken wie eine Bachfuge. Ja, die kann man auf jedem Instrument spielen. Die ist stabil. Ja, und man kann immer durchhören, um was es da geht.
Aber warum sollte ich sie denn dann heute spielen, wenn ich sie jederzeit spielen kann?
Mhm. Und mir geht's, genau. Und das ist jetzt genau der Punkt. Ich glaube, dass es um Zeitgemäßheit geht. Also ich glaube, dass eine Kunst dann wirken kann, in Klammern für manche von Bedeutung sein kann, Klammer zu, wenn sie in ihrer Zeit etwas aufgreifen kann oder etwas in Schwingen bringen kann und also das inkorporiert, weil das kann ich nämlich durch die Zeit immer wieder lesen. Das glaube ich schon. Ich kann, ist doch viel spannender, Bach so zu hören, zu sagen, aha, so haben die zu der Zeit gedacht, gearbeitet, gewirkt, ja. Und wie steht das im Verhältnis zu heute? Das ist es. Also es geht nicht um die Zeitlosigkeit, sondern es geht immer um Zeitgemäßheit. Und ich glaube, dass zum Beispiel gewisse Techniken deshalb immer in die Kunst einfließen müssen, die zu dieser Zeit, ja, gerade aktuell sich entwickeln oder kritisch sind oder
da die Videokunst der 80er Jahre, das ist ja fast exemplarisch dafür. Nee. Das war damals ja unerhört.
Genau.
Und also, heute holst du damit ja keinen Hund hinterm Ofen mehr vor.
Naja, also leider, aber Sie haben vollkommen recht. Nehmen wir nur die Fotografie.
Ja.
Dann gehen ein bisschen weiter vor. Also wir reden ja über kurze Zeitabschnitte. Ne? Also wir sind ja jetzt schon sozusagen bei den, wie man das manchmal so lapidar sagt, Medientechniken.
Hm.
Und dass man mal irgendwie Kunst anders macht als mit den Händen zum Beispiel, also Malen und Skulptur, das war ja völlig undenkbar. Und okay, dann Hammer und alle anderen Werkzeuge, die dem ursprünglich aus dem Handwerk abgeleiteten dann dienten. Aber dass man dann hingeht und mit dem Fotoapparat sowas wie Kunst macht, das war ja unerhört. Also überhaupt die Behauptung. Und sagt uns aber ganz viel eben, und da sind wir wieder auf dieser Kante, von der ich am Anfang sprach, von dem, was man sagt, das gehört sich, das machen wir so. Auch das geht ja auch für die Kunst. Deshalb, es wird der Kunst häufig vorgeworfen, dass sie so selbstreferenziell geworden ist. Ja, also dass sie sich ja la polar, also immer nur auf sich selber beziehen würde. Naja, es ist natürlich ein probates Mittel, um zu zeigen, dass das diese Art zu denken in einer Gesellschaft, also die Verfestigung von Gedanken, die uns so einschränkt und die uns so ängstlich macht, zum Beispiel vor Fremden, vor dem Fremden und den Fortschritt eigentlich hemmt, also dass die sich natürlich auch auf die Kunst auswirkt. Deshalb, ne, also immer so dieses, was ist erlaubt?
Mhm.
Ja, Kunst muss so gehen. Also dann
das ist doch keine Kunst.
Dann nimmst du den Block, ja, und dann hast du halt hier so Werkzeuge und dann machst du mal hier einen Menschen draus.
Aber wehe, du stellst drei Busse vor eine Kirche.
Oha. Und dann noch irgendwie falsch rum. Ja, weil es ja macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ja.
So, und in dem Moment geht die Diskussion los und da ist die Wahrnehmung, also mit einem Negativwort würde man sagen, gestört. Und das ist es. Deshalb, und das, wir leben in einer ganz schwierigen Zeit, weil das wir eben mit der Videokunst sagten, das war eine Zeit, wo man aber den Horizont sehr weit gemacht hatte.
Ja.
um diese Dinge überhaupt denken zu können, aber auch aufnehmen zu können. Da war die Diskussion um Kunst ja auch eine sehr viel liberalere. Und sich heute, und da kann man auch wieder viel ablesen, finde ich, hinstellen und eben mit Medientechniken versuchen, Kunst zu machen, das ist immer der Versuch, werden sie vor allem ganz häufig angegriffen für diese Kaprizierung. Also, dass man sich hinstellt und sagt, so hier, ich mach mal was. Ne? Mhm. Weil wir ja doch in so einer gleichen, also wir haben uns dran gewöhnt, auch das spielt eine große Rolle, also Saturierung in unserer Gesellschaft, dass wenn wir uns alle gleichförmig verhalten, es schon irgendwie gleich gut geht. Was natürlich nicht stimmt. Und deshalb ist es gerade so spannend, heutzutage eben da einzugreifen. Also ich glaube, dass es gerade jetzt sehr relevant ist, das, was wiederum auch sagt, dass es Zeiten gibt, wo es vielleicht weniger relevant sein könnte oder wieder wird, mit den Techniken, die wir haben, also den Geräten, umzugehen, umzugucken, ob wir denen auch andere Nutzungen, zum Beispiel für Kunst, abbringen können. Sei das eben Computer, seien das Codes, wer weiß, ich glaube, es wird dringend Zeit, dass jetzt jemand mal mit selbstfahrenden Autos was macht, also künstlerisch, weil man eben, es geht halt immer darum zu verstehen, welche Konzepte sind da drin, ja, welche ingenieursmäßigen Konzepte stecken drin, welche naturwissenschaftlichen Thesen sind wo manifestiert und eben auch, was für künstlerische Ansätze stecken in der Kunst. Das sind ja alles Ideologien letztendlich. Und in dem Moment, wo jemand sagt, nein, das ist keine Ideologie, wir befreien uns von der Ideologie, haben wir schon die nächste.
Ja.
Also und deshalb, wenn Sie fragen, was ist Kunst, dann können wir uns immer nur schrittchenweise sozusagen eben zwischen von so sozusagen mit einem Fuß und dem anderen Fuß um etwas herumtrippeln, was sich in der Mitte so als Grenze dann manifestiert, dadurch, dass wir trippeln. Auf dem, was wir wissen oder dürfen und auf dem, was irgendwie nicht geht oder was wir nicht wissen. Und
mindestens ungewohnt ist.
Ja, also genau, was nicht, da kommt ein anderes Wort rein, was ich sehr mag, was nicht gewöhnlich ist. Und was an was man sich so schnell nicht gewöhnt und gewöhnen mag. Denn machen wir uns nichts vor. Die Bilder, die jetzt in irgendwelchen Büros hängen von Banken, Konzernen und sonst was.
Kandinsky.
Waren Unmöglichkeiten in ihrer Zeit. Also Kandinsky nicht unbedingt in seiner Zeit, aber auf dem Weg dahin. Ja. Die großen Prinz. Ja. Also, oder nehmen wir
gerade ein Feature gehört über Wolf Vostell, damals in Köln die Autos eingegossen hat.
Ja.
Was da los war in der Stadt. Ja.
Natürlich, also das ist gerade heute, diese Zeit.
Heute denkt man, ach guck.
Vostell.
Ja, genau.
Ja, es gehört zum Bildungsbürgertum dazu, dass man sagen kann, ah, schau, Vostell. Mhm. Und weiter. Ja. Und das ist also sozusagen, dann ist es, wenn das eine Zeit, gehen wir ins Ungewöhnliche, können damit etwas helfen zu beschreiben, ja, wie unsere Wahrnehmung gerade ausgerichtet ist, durch Medien, durch Politik, durch gesellschaftliche Konventionen, die angeblich uns zusammenhalten, aber eben auch viel trennen. Und in dem Moment, wo man das beschreibt oder wo das ungewöhnlich wird, das Produkt, zum Beispiel Autos, die missbraucht werden, ja, wie jetzt nicht Auto fahren damit, wie nicht jetzt im Stau stehen, wie jetzt nicht irgendwie Abgase produzieren, einfach hinstellen und golden ansprühen oder Flügel dran machen.
Nee, das war Schuld.
Ich wollte jetzt den nächsten Schritt gehen.
Okay, verstehe.
Ja. Also sozusagen, das hat ja auch für Aufsehen gesorgt, obwohl das eigentlich eine Verniedlichung für mich war. Ja, aber auch das war die Diskussion, die dann in so einer Gemeinde losgehen. Ich habe ja 11 Jahre in Köln gelebt und glauben Sie, das haben wir eben eigentlich auch schon beschrieben, diese ganzen Diskussionen, die es da gab, die gibt's ja heute auch noch in dieser Stadt und die hat so viel gesehen, nur ist die ja quasi über diesen Diskussionen eingeschlafen. Also alles, was damals so da so lebendig war, ist ja dann irgendwann weggegangen. Mhm. Ja, so. Also das sind, und ich glaube auch eben, was ich meine, ist mit der Relevanz. Für eine Weile kann man in Berlin, wo wir jetzt sind gerade, was machen und das hat auch so eine Verheißung. Von hier kann man etwas erleben, aber das wird häufig so mit Sensation gepaart. Mhm. Ich meine es eigentlich im Sinne von Erfahrung machen. Ja, weil ich glaube, das ist das, was uns, das Einzige, was uns davor schützt, kleiner zu werden, enger zu werden, Angst zu bekommen, ja, vor dem Leben. Ist, glaube ich, und eben im Kopf, im so eng, dass wir eben den Austausch verweigern. Und das ist es. Also der Kunst ist immer ein Angebot auf Austausch. Und das geht halt eben häufig über die gewöhnliche Hallo, wie geht's, guten Tag, also dieses und was hast du gestern gemacht, hast du auch Tatort gesehen und so hinaus, ja, so es ist, sondern um halt zu sagen, zu gucken in der Reibung, wo befinden wir uns gerade? Das ist immer eine Status-Quo-Aufnahme, deshalb zeitgemäß. Ja, also in der Zeit sein, das ist, glaube ich, so eine
Bedingung?
Ja.
Für so, Kunst?
Ja, ist ein Druck.
Wann haben Sie festgestellt, dass Sie sich die Welt auf genau diese Weise aneignen?
Oh.
Wollen oder müssen?
Das sind jetzt zwei ganz tolle Fragen. Ich fange mal mit der letzten an. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Autor und lebt in Köln, Gunter Geltinger. Und der ist, als er einen ziemlich dicken Preis gewonnen hat als Literat, nachdem man jahrelang, also wirklich sehr lange nichts von ihm veröffentlicht worden, hat er gesagt, es ist für ihn eigentlich nie die Frage gewesen, ob er, also die erste Frage, ob er von der Kunst leben kann, sondern ob er mit ihr leben kann. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also weil es so, und diese Frage ist, glaube ich, durchgehend ungeklärt. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, jeden Moment anders, also was sich jeden Moment entscheiden kann, dass man sagt, es geht nicht. Also ich habe diese Entscheidung zwar getroffen, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Also
was ist, wenn die Frage anders lautet? Was ist, wenn die Frage lautet, ob man für die Kunst leben kann?
Ich halte das für eine, also das hört man ja auch häufig.
Ja, eben.
So, das halte ich für eine völlig vermessene Aussage.
Okay.
Weil da wird der Kunst, also die wird sozusagen wie eine Person dargestellt, ja. Also als ob man eine Beziehung dazu hat. Das ist sozusagen also eine alte Männererotik, die gerade auch hier in den letzten Jahren in Berlin im Theater so häufig zu hören waren. Also alles geben für und so und sein Ganzes irgendwie so in den Dienst stellen und so. Das finde ich, das ekelt mich sogar ein bisschen, weil man, es ist so eine Anmaßung, ja, so eine körperliche Anmaßung von etwas. Man kann nur versuchen, was beizutragen und jeder, der sich in diese Prozesse wirklich hineinbegibt und was das alles mit beinhaltet, da eben auch zum Beispiel ein Interview geben, ja, also und das alles so und am Ende festzustellen, ach, ich wollte ja eigentlich, ja, und wie kriegt man das jetzt hin, ne? Also das ins, also da wird man, egal mit welcher Vehemenz man im Leben steht oder das betreibt, wird man sehr bescheiden. Also die Leute, die wirklich über lange Zeit dieses Angebot, dieses Kommunikationsangebot aufrechterhalten können, sind sehr leise und sehr bescheiden. Und deshalb für Kunstleben, das, ich weiß nicht, ob man das wirklich ohne eine unfassbare, für mich völlig unerotische Vermessenheit nur rausposaunt. Es ist, ich glaube, es ist eine sehr stille, beobachtende Haltung. Das ist aber jetzt kombiniert mit Ihrer ersten Frage. Warum, ich bin ja nun Akustiker. Ich arbeite ja fast ausschließlich, zumindest mit meinen Produktionsmitteln, um mal dazu zurückzukommen, mit akustischen Geräten und Medien.
Ja.
Und das liegt in meiner, ich glaube, durchgehenden Faszination für dieses ganz feine, zerbrechliche Verhältnis von Klang, Körper und Raum. Also es ist für mich eine, für mich die zeitgemäßeste Form, mit dem Alltag umzugehen, weil wir sind.
Wann haben Sie das gemerkt?
Oh, also ich glaube, ich habe das sehr früh gespürt im Umgang mit Instrumenten. Es gibt so es gibt so, jetzt machen wir das doch mal. Ne? Jetzt kommt doch die Stelle, wo der Komponist oder Künstler beschreibt, wie in der Kindheit so eine Geschichte war.
Genau, was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren?
Ich erinnere mich leider gar nicht an diese Zeit, aber wir können jetzt mal so ein Bild zeichnen. Und zwar, soll ich mal bei meiner Oma vorm Radio gesessen haben, in jungen Jahren, konnte gerade wohl sitzen und es muss jemand Gitarre gespielt haben im Radio, das sage ich jetzt extra so. Also da saß wohl jemand im Radio und hat Gitarre gespielt und ich habe so davor gesessen und habe so dieses Gitarrenspielen nachgemacht, also mit einer linken Hand irgendwas greifen.
Luftgitarre.
In der Luft, ja. Und genau, ich habe Luftgitarre gespielt. Und ich wusste nicht, was eine Gitarre ist und ich wusste auch nicht zu der Zeit, dass da jemand, also ich habe das wohl irgendwie mitbekommen, und ich wusste auch nicht, dass da niemand im Radio sitzt sozusagen. Und aber anscheinend irgendwie schon. Und genau das Bild beschreibt schon so viel. Also dieses Medienvermittelte, ja, also man, das ist unglaublich faszinierend. Es scheint etwas in uns zu geben mit diesen ganzen Instrumentalen, mit den Geräten, was uns anzieht und was uns so eine Verbindung zur Welt zumindest suggeriert. Also dass wir da ein Gegenüber haben. Ja, dass wir mit jemandem spielen, dass wir durch Klänge eine Entsprechung erzeugen, dass wir aber auch etwas sozusagen kommentieren dürfen. Und ich glaube,
das ist eine Erweiterung von Sprache.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ich bin
oder ein Zurückfallen auf das, woraus sich Sprache entwickelt
hat. Ich glaube, es ist eher das, weil
aber es ist tief drin.
Ja, man muss halt wirklich so ganz aufpassen. Auch das sind so Sätze, die gerne korportiert werden, so von wegen Kunst ist eine Sprache, Musik ist eine Sprache. Musik ist eben keine Sprache, sie ist unterkomplex und dadurch hat sie, also wenn man eine Sprache und deshalb ist es interessant, weil in dieser scheinbaren, also im Verhältnis zur Sprache, Unterkomplexität, ist so eine irre Komplexität möglich, dass wir natürlich zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Ne?
Also, aber es ist auch eine andere Komplexität, oder? Es ist ja eher eine emotionale Komplexität, die jetzt Klang in mir erzeugt, wohingegen Sprache ja eine kognitive Komplexität in mir erzeugt.
Ja, das ist, wenn Sie die Hauptlinien rausnehmen, aber Sprache ist ja auch Klang. Also man sagt ja der Ton macht die Musik und ganz viel in der Kombination, wissen Sie ja auch aus Ihrem Beruf, Sie können mit drei Leuten genau die gleichen Fragen austauschen, aber es ist wie Sie fragen, ob Sie, in welchem Register so Ihrer Stimme Sie anfangen zu fragen, ja, so werden die Antworten sich ergeben und auch Sie wieder antworten.
Ja.
Also deshalb, das spielt auf vielen, vielen Ebenen eine Rolle, wie sich das dann entwickelt. Und da spielen dann emotionale und kognitive Aspekte in beiden Bereichen eine Rolle. Aber
ich merke, ich denke zu vulgär noch, ja.
Nee, aber das sind ja der Paul, zu dem wir nachher kommen, Slavski, der hat ja mal in unserer Arbeit mal gesagt, oder ich glaube auch in einem Interview, was er gegeben hat, das ist jetzt meine Zusammenfassung, ich zitiere ihn da auch sehr wahrscheinlich vulgär, aber er hat mal sowas gesagt wie, es geht nicht darum, dass wir am Ende sagen, das ist wahr. Das ist Wahrheit, sondern es geht bei diesen ganzen Dingen, die wir tun, diesen ganzen aufwendigen Schritten und Situationen, denen wir uns aussetzen müssen, um dann so ein paar Daten auf ein paar Blättern zu haben oder einen Bildschirm angucken zu dürfen, geht es darum, rauszufinden, was weniger falsch ist. So, um dann von da aus weiterzugehen. Und das verbindet eben Kunst und Wissenschaft ganz stark. Und bei mir war das, glaube ich, sehr früh so, ohne dass ich wusste, worauf es hinausläuft. Also ich habe nichts geplant gehabt, dass das passiert. Aber ich habe halt sehr viel mich mit Musik auseinandergesetzt und habe halt aber immer in den verschiedenen Sparten, in denen ich dann unterwegs war, also Bandmusik oder ich habe 10 Jahre lang klassische Gitarre an einer Musikschule unterrichtet zum Beispiel. Und habe Schüler gehabt, die waren wirklich 8, 9 Jahre bei mir. Also auch diese wie man so Leben begleitet und wie andere, also was das für soziale Komponenten auch hat.
Aber ist das schon Kunst?
Nein, eben nicht. Nein, nicht,
ne? Das ist noch Handwerk.
Und deshalb habe ich das halt immer, und das, wir waren mal zeitgemäß. Und ich habe das dann, ich habe mich lange mit Jazz beschäftigt. Und kann mich heute auch noch für so Schallplatten begeistern. Aber ich gehe zum Beispiel nicht mehr in Konzerte. Warum? Weil ich immer durch die Zeit meiner Entwicklung auf der Suche war und festgestellt habe, ne, das beschreibt nichts im Jetzt. Das beschreibt nur noch, was gewesen ist auf einem höheren Spielniveau mit der Verheißung, dass man das jetzt studieren kann. Also wir sind wieder angekommen, wir sind wieder gesellschaftsfähig und so weiter. Wo ist das? Ja, also ich bin ja in den Mitte 70er geboren und habe erst sehr spät, das linkt jetzt auch wieder in Ihre Frage, festgestellt, dass ich in einer Retro-Gesellschaft aufgewachsen bin. Das ist mir aber erst viel, viel später klar geworden. Also dass viel der Musik, die ich dann gehört habe, schon in der zweiten Aufwärmung war oder in der ersten. Und ich habe für Punk war ich zu jung in dem Sinne. Also das habe ich nicht verstanden in seiner Einordnung, also wo es sich selber eingeordnet hat. Auch als Designobjekt konnte ich das intellektuell, also dass man Punk erfunden hat und dass ich das sozusagen und dass das eigentlich auch eine Modeidee war, also was die Optik anging und all diese ganzen Dinge, zum Beispiel Kraftwerk, habe ich erst viele, viele Jahre, nachdem es die gab, aufnehmen können für mich, ja, und auch dann das zum Beispiel einordnen können in das Nachkriegsdeutschland, ja, also wo das Kognitive und das Emotionale irgendwann vielleicht so sich verheiraten und man feststellt, ah, meine Güte, ja, so, also ich bin da sehr spät und Jazz, also ich habe Jazzplatten gehört und dachte mir, oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja abgefahren, ja, und dann aber und mir angehört, das will ich jetzt auch machen und dann auch da viele Jahre mich mit beschäftigt und studiert und festgestellt, ja, aber im Jetzt, wo die Klänge aus Lautsprechern kommen und alles definitiv in Richtung digital geht. Was ist denn das? Also wie kann ich das? Mache ich das aus? Ist das da eine Trotzreaktion? Wir machen trotzdem noch mit Darmsaiten oder so. Und mein Einstieg und Ausstieg gleichzeitig war, glaube ich, als ich dann irgendwann entschieden habe, ich lasse das alles mal und ich dann nochmal in die Kunsthochschule für Medien in Köln gegangen bin. Da war ich allerdings schon um die 30 und war wirklich das klingt jetzt so ein bisschen nach, soll nicht so prophetisch klingen, ich war wirklich ein Suchender, aber als Suchender auch eigentlich ein völlig Beunruhigter. Ja, weil ich gedacht habe, wie kann man kommentieren und wie kann man drauf zugehen auf das andere, also auch jetzt auf seine Mitmenschen, ne? So außer ja eben indem man ihnen Dinge, indem man einfach wieder Dinge wiederholt und es sozusagen noch besser macht, aber das ist sozusagen der feuchte Traum jedes Autoherstellers viele Jahre gewesen. Und wir stellen ja gerade fest, in welcher Panik man sich gerade und welchem Aufruhr man sich da befindet. Und auf einmal alles, was viele Jahre ganz klar war, inklusive Arbeitsplätze, fupp, weg. Ja, ja so. Wo sich das wieder entlarvt, ja, das Richtige, das der The Golden Way. Und ich habe dann festgestellt, als ich mich mit Videokunst viel auseinandergesetzt habe, das ist ein ganz tolles Stichwort eben gewesen, was eben eine leichte Veränderung dessen, wofür etwas gedacht war oder wofür etwas an Wahrnehmung verändern kann, was zum Beispiel Found-Footage-Filme, das hat, also wo jemand aus Hollywood-Filmen Dinge herausschneidet und verlangsamt, also so ganz klar, das sind die Klassiker, muss man nicht alle aufzählen, aber was das macht, das Bekannte in einen anderen Kontext gesetzt, so einfache künstlerische, handwerkliche Tätigkeiten, aber wie die Wahrnehmung dann auf einmal irritiert wird und Neues produziert. Und das ist aber andererseits wieder problematisch, und deshalb arbeite ich mit Klang, weil wir so zugesetzt sind mit Bildern. Und die intellektuell, also wir haben eine riesen natürlich Bildforschung, medienspezifische Bilderforschung in den letzten Jahrzehnten vor allem, ne? Und das ist so saturiert, dass ich und dann gucke ich hier, wenn ich hier rausgucke aus dem Fenster, auch überall auf Werbeflächen und Banner, und ich glaube, das ist festgefahren. Also ich glaube, man kann in diesen ganzen Bildbereichen kaum noch. Also das ist
meine. Es muss schon sehr schrill sein, um überhaupt noch.
Ja, und jetzt mal ganz
wahrnehmbar zu sein.
Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, ist ja auch wieder so eine Theaterfrage. Wen kann man heute noch durch irgendwas Schrilles wirklich dazu bewegen, dass die Wahrnehmung einen Sprung macht? Das ist so, ja, okay, du schiebst dir jetzt eine Wurst in den Hintern. Das ist ein hartes Bild. Also, ne, ich zitiere ja nur, was gerade passiert ist, denke ich mir nicht aus. Oder was schon jetzt ein paar Jahre her ist. Oder ihr zieht euch jetzt alle nackt aus, oder man sieht ganz viel Blut, oder man, das ist jetzt auch schon, was ist das, 15 Jahre her oder länger, 90er, Benetton-Werbung.
Die Benetton-Werbung, ja.
Ja, so eine Sache. Was für ein Aufschrei.
Ja.
Hochinteressant in der deutschen Rechtsgeschichte, also große Weisheiten produziert, aber als Bild doch weg, guckt sich doch weg jetzt. Und das meine ich halt. Wir haben gerade eine große Sexismusdebatte, so. Das ist wichtig, aber wir wissen doch, dass diese ganzen Werbungen nur über Haut funktionieren in den meisten Fällen. Und deshalb mich interessiert ganz stark, wie weit wir mit Klang gehen können. Klang als Träger von Botschaft im Sinne von jetzt zum Beispiel, also wenn wir mit Sprache agieren, ganz klar, oder wo die Herkunft noch klar ist, ich höre einen Geigenton, aber wo, wenn ich ihn aufzeichne und wieder abspiele, natürlich schon die Frage losgeht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir jetzt hier eine CD auflegen, und da kommt Musik aus dem Lautsprecher. Sagen wir mal, ich konstruiere, das ist eine Einspielung, Barenboim spielt Mondscheinsonate auf, nehmen wir noch ein Instrument dazu, auf einem Steinway, oder Bechstein, was Sie wollen. So. Und da gibt's halt eine bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft, die kann genau sofort sagen, Schnipp, das ist Barenboim, sogar noch eine Jahreszahl, die Einspielung, ja. Und der spielt jetzt gerade, Mondscheinsonate ist ja ganz klar, auf dem Steinway.
Ja.
Das stimmt nur zum Teil. Weil was eigentlich passiert, wenn wir über Realität, das ist ja dieses Ding, ne, im Jetzt sein, und was ist da, was jetzt passiert, steht da eine schwarze Box oder eine Kiste mit einem Stück Pappe drin, und die verdichtet Teilchen in der Luft. Das ist, was da wirklich passiert. Da ist kein Barenboim drin. Kennen Sie meine Geschichte, wie ich dann mit der Gitarre davor sitze?
Radio.
So, das ist, was real gerade passiert. Ja, und das finde ich halt so spannend. Wie kann das sein, dass ich das glaube und dass ich auf einmal als Bildungsbürger auch dann irgendwie mein Wissen da drauf schmeiße? Ja. Das ist die Aufnahme, das ist der Pianist und so. Also wie kommen diese Konstellationen der Selbstversicherung in der Welt zustande von einem Stück Pappe, was in Schwingung versetzt wird? Ja, und dann sozusagen auf etwas, was ein Original ist, referenziert, also was mal irgendwo, Vorsicht mit dem Begriff, echt eingespielt wurde.
Ja.
Und jetzt wird spannend. Also diese ganzen Simulakren, also wir reproduzieren, wir arbeiten mit Instrumenten, die klingen wie, die dann irgendwann besser klingen, und oder bessere Simulationen vom Steinway sind, oder dann gibt es halt die letzten 100 Jahre völlig schrägen Instrumentenbau. Gut, den gab es immer, aber werden Synthesizer gebaut. Die werden auf der einen Seite willkommen geheißen als irgendwie jetzt können wir wirklich mit Klang modellieren, mhm, und andere, die das völlig als unmenschlich.
Das
als,
ist ja keine Musik,
das, damit,
das kann ja jeder.
Da braucht man nur drehen und genau, so. Also diese Spaltung, ja, da spürt man es wieder und dann wird es interessant. Und dann, wenn Sie, deshalb meinte ich mit Retro, wenn Sie dann sehen, dass es in den 90ern auf einmal Bands gibt, die Schallplatten veröffentlichen, wo drauf steht, diese Schallplatte oder diese CD ist ohne Synthesizer produziert. Also sozusagen, die ist echt, ne? Ja, wo dann auf einmal Rock'n'Roll, ja, der sich von Instrumenten ableitet, die ja auch Mutanten sind, also zum Beispiel die E-Gitarre, auf einmal als die echte Kunst oder das der echte Klang oder darstellt. Ja, also dieses, und da wird's spannend, ne? Wenn sie merken, okay, wir haben hier diese Klangapparaturen und da werden Ideologien dran gehängt, ja. Glaube, das ist echt, das ist real, das so und
wie. Ja, das haben wir schon immer so gemacht.
Das, ne? Dann
muss das ja richtig
auch
sein.
So machen.
Genau.
Und alle paar Jahre neu.
Ja.
Aber dann, ne? Ja. Also die E-Gitarre ist ja noch nicht so alt, der Synthesizer auch. Jetzt sind wir mittlerweile komplett digital, ja, also in der Klangerzeugung oder sehr stark. Und das fasziniert mich. Da bin ich halt, das interessiert mich, weil man eben so viel ablesen kann. Von dem kam davon, was man darf, was richtig und was falsch ist. Sich das aber sehr viel, also sehr fein einfach befragen lässt. Ich kann halt mit Klang so unglaublich, unsere Ohren lösen halt so unglaublich hoch auf. Mhm. Ja, also wir können über so viele Oktaven hören und in so vielen feinen Frequenzen, wir können so feine Richtungen bestimmen.
Das finde ich halt das Spannende an Ohren.
Ja. Ja,
also das, die Richtung.
Ja, ja, genau. Also wir hören 360 Grad.
Ja.
Und wir können nur in einem bestimmten Winkel gucken. Ja. Und wir nehmen die Welt konstant auf. Und das finde ich interessant, weil natürlich da eine große Verletzlichkeit auch drin liegt. Wir sind über unsere Ohren sowas von verletzlich. Ein Bekannter von mir, Daniel Burkhardt, ein Videokünstler aus Köln, der hat, mit dem ich viel zusammen gearbeitet habe, also audiovisuelle Versuche, also in Arbeiten gemacht habe, der hat mal irgendwann gesagt, es ist interessant, dass was man den Augen zumuten kann, an Unmöglichkeiten, an Trash, an Schmerzen, ja, das ist im Ohrenbereich überhaupt nicht möglich.
Ja.
Also ich brauche nur irgendwas bei
die Schrillheit des Alltags aufs Ohr übertragen, man verliert den Verstand.
Wenn man versteht, also ich brauche nur wenn so nimm nur die Kreidetafel, geht nicht, geht überhaupt nicht. Das, aber gut, das ist auch, ich brauche einfach nur synthetisch irgendeine Frequenz, irgendwie bei 1000 Hertz oder so anregen, da wollen Leute den Raum verlassen.
Ja.
Das gilt als schmerzhaft, das ist irgendwie gar nicht. Und das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Also da, und das finde ich interessant, weil es die Verletzlichkeit zeigt, aber natürlich auch, ich benutze jetzt mal so ein modisches Wort, so Mindsets. Ja, also Sie können das vergleichen in dem Bereich, das ist auch eine Vereinfachung, mit unseren Geschmackssinnen, wenn wir essen.
Ja.
Die Deutschen essen heute Sachen, die hätten sie vor 20 Jahren nicht angefasst. Das wäre Igitt gewesen. Ja.
Austern.
Ja, ach ja, also aber auch, ich weiß noch, wie es im Supermarkt Olivenöl gab, wo zugesagt wurde, schmeckt wenig nach Olive. Das ist Deutschland, das dürfen wir nicht vergessen, ja. Knoblauch war tabu und so. Ja, so bin ich aufgewachsen. Also nicht in meinem Haushalt, ich bin ja halb Inder, da war das ein bisschen anders. Aber auch da, Mindset, war meine Wahrnehmung, glaube ich, anders auf die Dinge. Und wir sitzen jetzt in Berlin, wenn ich mir überlege, als ich kurz nach Mauerfall das erste Mal in Berlin war, ich war vorher nie da, das war kulinarisch sozusagen eine Wüste. Das war
bis vor 10 Jahren kulinarisch eine Wüste.
Ich bin ja jetzt für ein halbes Jahr hier mal Gast, deshalb wollte ich das vorsichtig sagen. Wenn Sie irgendwo versucht haben, was zu essen, was in anderen Teilen der Welt als Standard gilt, sind sie allenfalls sehr böse angegangen worden, was auch kulturelle Eigenheit war, aber eben nicht so, dass sie sich sozusagen da weiterentwickeln konnten.
Ja.
Und wenn sie heute rumgehen, was hier auch an, also sozusagen aus der Stadt selber entsteht. Ja. Ich jetzt rede jetzt nur über Kulinarik. Mhm. Ja, so. Mhm. Und das sind ja nicht nur Dinge, die damit zu tun haben, dass man auf einmal bestimmte Produkte hat oder sich das Handwerk verändert hat. Nein, es ist in den Köpfen etwas entstanden, ja, dass man sich weiter tasten will, dass man sich weiterentwickeln kann, und zwar eben, das ist so schön beim Essen, nicht im Sinne einer Produktivität, mhm, ja, sondern in einem einfach Erfahrung machen, ja, so, und ein bisschen davon ist es halt auch spannend, also ich sag's sehr vereinfacht, was wir heute oder wie wir heute hören, mhm, ja, wenn Sie überlegen, welche Geschichte, also wir waren vorhin beim Jazz. Ja. Jazz beruht eigentlich auf Intervallen, die hunderte von Jahren verboten waren. Ja, also
bei Strafe oder wie? Oder,
na ja,
oder
also
als Konvention jetzt? Das gehört sich nicht.
Also per Strafe so, ich weiß nicht, ob, ich bin mir nicht sicher, da müsste man in die Geschichte kommen, ob da jemand für eingesperrt wurde, aber es gab, also die B5. Ja, so, also als Intervall, also der Flatted Fifth, aha, ja, also so im Blues sehr wichtig. Der war ja der Teufel in der Musik. Also Diabolo per Musica, irgendwie das Intervall, was so schräg ist, dass, ja, es das Teufelsintervall war. Ja, so. Also das war so.
Und plötzlich geht jemand hin und macht daraus Musik, konsumierbare Musik
ist
auch.
Ist sozusagen
noch
der Key. Ja, ja, so für das Ganze oder aber es ist natürlich schon vorher passiert irgendwie, ich glaube, wen können wir nehmen, Wagner, Tristan Akkord besteht aus zwei solchen gestapelten Teufel, ja, so, das ist, auf einmal ist das gesellschaftsfähig, und die ganzen Wagnerianer, weiß nicht, die haben so eine körperliche Entgrenzung, wenn der Akkord kommt, ja.
Wallung.
Ja, ja, und so weiter, ja. So, da sind wir wieder bei der Körperlichkeit, ja, und so. Also, wie man merkt, dass sich das durch die Jahrzehnte irgendwie das auch verändert, wie wir hören, was wir als Instrument akzeptieren. Also, eines der Hauptinstrumente des Jazz ist ja nun mal das Saxophon.
Ja.
Als es erfunden wurde vom Herrn Sachs, haben da viele Leute das Blöken von Tieren eigentlich rausgehört. Also das ist ja auch immer so, ist ja nicht wirklich in Tune. Ist, mhm, ja nicht wirklich, ja. Und dieses Nicht-in-Tune-Sein, das wurde irgendwann zur eigenen Stimme, ja, einer ganzen Generation. Ne? So. Genauso. So. Und das meine ich halt, und das kann man in dieser Klangkunst gut ablesen. Also jetzt gibt es seit vielen Jahren Künstler, die halt mit Schallplattenspielern Musik machen.
Wie lange hat das gedauert, bis wir diesen Leuten, den DJs, zugestanden haben, dass sie spielen, während sie da stehen und etwas Neues...
Ist ein reproduzierendes Medium. Was macht der Mann? Auflegen, ja, abspielen, Schluss.
Ja, kann ja, ja jeder.
Kann ja jeder.
Macht so, aber nicht jeder.
Ja. Eine Linie an die Wand malen kann auch jeder. Hm. Na, Vorsicht. Ja. Also Kontextualisierung, Dekontextualisierung, konzeptionell, also wirklich, da sind wir wieder. Also Gedankenausrichtung, hm, oder einfach, das klingt so diktatorisch, aber alternative Gedanken zulassen, mhm, und mit denen produktiv sein. Das ist spannend, und das ist halt bei diesen klanggenerierenden, reproduzierenden, also gleichzeitig beides machenden Apparaten hochspannend. Und das finde ich, das interessiert mich, weil man eben in diese ganz feine Abstimmung gehen kann, auf diesen ganz feinen, sensiblen Hörbereich, also Hörsensus, den wir einfach haben, dem wir fortbilden können, also wie unseren Geschmackssinn, mhm, also wenn es um Speisen geht, der aber natürlich uns im Alltag noch viel stärker begleitet. Also dieser universal 360 Grad, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 und so weiter, immer hören, immer,
ja, selbst im Schlaf.
Selbst im Schlaf. Einer der ersten Sinne, die im Mutterleib irgendwie funktionieren, und einer der letzten, wenn das Augenlicht erlöschen ist. Das sind so diese Geschichten, die man so abspult dann. Aber das ist schon spannend. Ja, also wie, und da sensibler mit umzugehen. Also gehen wir da raus, wie ordinär dieser Alltag organisiert ist, wie kann man Autos bauen, die so laut sind? Ja, sind, wie kann man Bahnhöfe bauen? Ich bin gerade wieder an einem gewesen, die akustisch so ein Desaster sind, dass Menschen darin wirklich in
verloren gehen.
Ja, verloren gehen oder in so. Das sind wirklich Horror-Tanks.
Ja.
Ja. Also wie kann man sowas bauen? Und das ist natürlich, weil es eine gesellschaftliche Konvention ist, dass wir das aushalten.
Ja? Auszuhalten haben.
Auszuhalten haben. Und das ist auch, also da, ich bringe das Wort wirklich wieder, weil es ist so ein Buzzword, Mindset. Hm. Ja. Wir sind darauf programmiert, dass ein Bahnhof in Köln oder in Berlin, nehmen wir mal den, der ist jetzt prominenter, in Köln war es der Flughafen, dass die eröffnet werden mit einem unglaublichen Brimborium, die Architekten alle möglichen Preise angehängt bekommen, das sind ja auch Rechtfertigungen,
ja.
Und man da reingeht und sein eigenes Wort nicht hört, versteht. Ja. Dass Kommunikation im ureigensten Sinne nicht möglich ist, dass Orientierung über die Ohren, also eines unserer Hauptwahrnehmungssensorien für die Welt, völlig desorientiert sind, mhm. Ja. Dass es Lautsprecherdurchsagen, Entschuldigung, gibt, die verzerrt sind vom Tag des Einbaus. Ja. Ich habe eine Liste von solchen Etablissements in ganz Deutschland und auch international mit Studenten mal zusammengetragen. Hab mir das mal per SMS zuschicken lassen, ja. Von Studenten, wo sie gerade sind und wo sie gerade in so einem Horrortank sich auffangen. Das sind ja auch Aussagen, ja, die da gefällt werden. Also wie wir mit uns umgehen und wie wir mit uns umgehen lassen. Ja, und dann heißt es immer, ja, Herr Sharma, Sie sind so obersensibel und sonst was. Wir wissen das ja alles. Also das ist ja, wir reden ja gleich auch über Wissenschaft, vielleicht tun wir das gerade schon die ganze Zeit, das müssen wir noch rausfinden. Das ist ja alles bewiesen. Ja, also das ist ja alles ausgeforscht.
Ja,
ja, Lärmforschung gibt's ja.
Ja, ja.
Ja. Also das ist auch immer interessant, was einem dann in dem Bereich, in dem ich Kunst mache, Klangkunst, Musik, wie Sie wollen, was mir dann vorgeworfen wird, irgendwie, was das teilweise für eine Belästigung ist, ja, von Leuten, die aber Küchengeräte haben. Wenn sie so tiet,
ja.
Das sticht genau auf der Schmerzfrequenz, wenn man manche Herdplatten irgendwie an und aus macht, rein, wo man sich fragt, was ist denn das für ein Angebot, was ist für eine Aussage?
Ja, warum piept mein Herd so, wie er piept? Frage ich mich jeden Tag, wenn ich versehentlich was auf die falsche Stelle stelle.
Und die Frage ist, warum kann ich das nicht variieren? Jedes Handy kann das.
Ja,
ja, so kann ich, also das sind so, da stecken Ideologien drin.
Ja.
Manchmal stärkere, manchmal schwächere, manche sind bewusster, manche sind unbewusst. Aber wir reden hier über eine Form von Welterschließung. Ja, also ich nehme die Welt unter anderem über meine Hörorgane auf, ja, und finde dadurch mich selber. Ich orientiere mich, ja, und mache mir, das Bild hinkt, ein Bild von mir selber. Ja. Da ist halt diese unglaubliche Chance, gerade mit den Techniken, die wir in den letzten 60, 70 Jahren entwickelt haben, also Lautsprecherprojektionen, unglaublich hohe Rechenleistungen, die uns ermöglichen, halt Klänge, räumliche Klänge zu modellieren und plastisch in den Raum zu bringen, wie uns das vorher gar nicht möglich war. Und daran uns sozusagen wieder zu wundern, und das Wundern erzeugt wieder neue Gedanken. Wir versuchen uns zu erklären. Das Wundern ist ja sozusagen der Beginn auch für den Wissenschaftler. Wie kann das sein? Wie kann ich mir das erklären? Muss das so sein? Geht doch gar nicht. Ja, so. Und deshalb glaube ich, bin ich da irgendwann hängen geblieben. Ich glaube, das macht auf einmal ein bisschen mehr Sinn als andere Dinge.
Bei aller räumlicher Orientierung, Sie haben mir vor 2, 3, 4 Wochen bei der Uraufführung von Gleam gesagt, dass Sie ein großer Freund von Mono seien.
Mhm.
Warum?
Naja, das hat verschiedene Gründe. Also das ist auch so, also erstmal, weil weil das so eine Reduzierung ist,
ja,
also eine scheinbare. Also wir leben nun mal einfach in dieser, mit dieser Impfung höher, schneller, weiter. Und also mehr Lautsprecher, größere Lautsprechertürme, fetter und Bass hier noch und das und das und das und in meinem Wohnzimmer habe ich jetzt 5:1 oder was auch immer. Mein Flatscreen hat jetzt den und den Durchmesser, ne, solche Sachen. Was ja nichts über die Inhalte sagt und über bestimmte Qualitäten. Ja, also gibt noch ein Beispiel, um das mit Mono noch besser eingrenzen zu können. Als ich in den ersten Privatwohnungen war, wo mir Leute gesagt haben, so, ich habe jetzt irgendwie so ein Flatscreen, so riesengroß und so. Die Bildqualität war ja am Anfang so von
matschig.
Wahnsinnig schlecht. Und dann war das, haben die meisten Leute auch irgendwie da nicht die richtigen Adapter gehabt, um das, die Formate zu konvertieren und so weiter und so fort. Da waren dann die Nachrichtensprecher auf einmal 20 Kilo schwerer, also so pausbäckig oder, und das war, und das haben die, das wurde einfach hingenommen. Einfach, aber ich habe jetzt einen Flatscreen, der hat so und so einen Durchmesser. Ja, so. Und das ist also diese, wo Medium sozusagen abgelöst wird oder sich weiterentwickelt und Qualitäten, die da waren, ja, also Tiefenschärfe beim Film oder solche Sachen, die werden einfach so, hups, ja, so. Mhm. Ja, das interessiert nicht mehr. Und bei Mono ist das so eine Geschichte, damit haben die meisten meiner Generation wirklich bewusst gar nichts zu tun gehabt. Also, dass es überhaupt sowas gibt, dass so ein Lautsprecher sowas kann und das Radio lange Zeit so funktioniert hat und was da zum Beispiel für räumliche Staffelungen möglich waren. Also Vordergrund, Hintergrund, nah, fern, so. Mit einem Lautsprecher, der einen bestimmten Charakter hat und jetzt nicht im Sinne von Hi-Fi, ist ja auch so eine Konvention, ne? Also High Fidelity, ja, das kann man nur sagen, ist lustig, ja, als so, als Bezeichnung. Aber das sind ja so Konventionen, die geschaffen werden, aber ein Lautsprecher als Apparat mit einer guten Monokomposition. Und zwar ist einfach ein hervorragender Radiobericht, ja, mit einer Einspielung und so. Der hat ja eine, Plastizität, ja, und das kommt aus einem so einem Ding raus. Und das zu erleben, gerade jetzt im Nachhinein, deshalb habe ich das gemeint, weil ich ja jetzt mit diesem Icosaeder-Lautsprecher 20 genau Membrane, ja. Ja, genau. Und deshalb sage ich das manchmal, also ich mache das eben nicht wegen höher, schneller, weiter. Mhm. Ich mache das halt, weil mich eine bestimmte Qualität, die ich ahne, und eine bestimmte, das ist Angebot für die Wahrnehmung interessiert, was mich so zieht. Aber das hält mich nicht davon ab zu sagen, es gibt Dinge in Stereo, in der unserer Musikgeschichte, die sind so wunderbar. Also ob es die Pet Sounds zum Beispiel ist, die ursprünglich, also von Beach Boys, die ursprünglich, wie man mir sagte, übrigens ein Mono-Album war. Das wusste ich nicht bis vor kurzem, was gar nicht sein kann eigentlich. Also das muss man nochmal forschen. Aber es gibt einfach so unglaublich musikhistorisch aus den letzten 50, 60 Jahren so unglaublich tolle Stereoarbeiten. Und wenn sie dann angucken, wie die Leute ihre Stereoanlagen aufbauen, ja, so dann ist es, ja, es ist so, als ob sie in ein Konzert gehen und sie setzen sich auf den Flügel. Ist nicht so gedacht, dass sie die Musik so wahrnehmen. Aber das sind so, deshalb, also so ein Monolautsprecher, den man so hinstellt und der scheinbar nach unseren heutigen Konventionen nix ist. Ja, da so früh, also ich habe in meiner ganz frühen Studienzeit viel mit Klaus Schöning zu tun gehabt, der die Ars Acoustica in Deutschland ja nun etabliert hat und im WDR so wie über Jahrzehnte diese Produktion gemacht hat. Da sind Schätze dabei in Mono, ja, ganz klar. Und ich habe mal mit Kagel, mit einer Gruppe von Studierenden, mit denen ich, also ich, als ich Student war, mit Kagel gesprochen und der hat erzählt, wie seltsam das für ihn war, als die Techniker auf ihm auf einmal gesagt haben, also man kann jetzt auch Quattro. Das musst du jetzt machen. Das ist jetzt so, da gibt's ganz viele große Möglichkeiten. Und man erstmal verstehen musste, aber was ist denn die neue Qualität? Was ist denn das, was dazukommt? Ja, was ist denn anders oder beziehungsweise, und das ist es, deshalb dieses Flatscreen-Beispiel eben gebracht, was verliere ich?
Ja.
An Qualität, die ich vorher über Jahrzehnte erzeugen konnte. Also deshalb habe ich dieses Mono-Beispiel vor ein paar Wochen gebracht. Eine andere Sache, wenn Sie diese unglaublichen Alben, also aus der Geschichte nehmen und sei es unglaublich gut aufgenommene Alben wie Coltrane, Love Supreme oder sowas, dann stehen, dann das ist ein Erlebnis, das wird so unsere Generation, das so im Vorbeigehen haben wir das wahrgenommen. Alle gehen an der Bushaltestelle vorbei und da stehen Jugendliche um ein Handy rum, um ein Mobile Phone und hören sich halt irgendein
Basslastige Musik ohne Bass an.
So ein Track an, ja. Ohne Kopfhörer, ohne gar nichts. Also einfach nur mit dem Lautsprecher und halten den in dieser neuen Pose so waagerecht wie eine Wasserwaage hin und bewegen sich so dazu. In dem Moment, als ich das erste Mal erlebt habe, das ist schon ein paar Jahre her, war mir klar, dass ein bestimmter Bereich der Musikgeschichte abgeschlossen ist. Und zwar der, in dem man in den Studios über Tage, Nächte, Wochen und Monate wie die feinste
Soundfrickelei.
Ja, also Wall of Sound, Phil Spector, all das ist auf ein. Das ist jetzt in dem Moment Geschichte geworden, eine schöne Geschichte auch. Ja, aber weil unsere Wahrnehmung und die Apparate, mit der wir die Wahrnehmung sozusagen anregen, sich verändern. Also das ist so, das ist umgibt uns so alle. Ne? Also und ich weiß, das, und deshalb auch habe ich das auch gesagt mit dem Mono, ich weiß, dass das, was ich hier mache mit diesem 20-seitigen Lautsprecher, es ist ein Teil von Geschichte. Der ist, Studenten in Graz, wo wir den entwickelt haben, fangen jetzt an damit zu arbeiten und machen innerhalb von ein paar Monaten Dinge, die hätte ich vor 3 Jahren noch nicht mal denken können.
Ja? Beispielsweise was?
Bewegungen von Klang im Raum, die so plastisch auf einmal stehen bleiben, in einem bestimmten Winkel zwischen mir und dem Apparat, dass mir nicht klar ist, wie sie die da fixiert bekommen. Warum?
Ist es denen klar? Oder ist
nein, es ist Zufall, auch nicht. Aber nein, also klar, es ist ja das. Sie
also ist es Absicht, dass der da steht oder haben sie es?
Das müssen wir noch rausfinden. Okay. Ne? Also die tasten sich ja so vor. Wir haben ja keine.
Es ist wir müssen unserer Hörerschaft erklären, worum es gerade geht. Okay. Also wir haben uns kennengelernt bei einer Installation, die nennt man das Installation? Also, Komposition.
Wir haben es als Konzert gezeigt. Also
war es ja auch. Einige um mich rum sind eingeschlafen zwischendurch. Genau. Sind eingenickt.
Ja, das das ist ja auch, das ist ja durchaus, also damit bin ich in der Konvention angekommen. Ne? Ja. So, zu meiner Musik kann man unter anderem gut schlafen. Nein, also das.
Also es ist eine Komposition, es sind Klänge, also es ist jetzt nicht Musik im harmonischen, konsumierbaren Sinne wie Popmusik oder sowas, sondern es sind Klänge, die von einem 20-seitigen Lautsprecher durch den Raum hindurch projiziert werden, aber garantiert nicht aus Richtung des Lautsprechers kommen,
genau,
den man die ganze Zeit anguckt, was ein unfassbar irritierender Effekt ist.
Die gucken etwas an und hören, wissen, das ist die Quelle,
genau,
aber der Klang kommt von woanders.
Und zwar von ganz woanders, also teilweise hinter mir.
Ja, das freut mich, dass das Ihnen so gegangen ist. Ja, so ist das. Und dabei können Sie gut schlafen. Das ist eigentlich die ganze Erklärung. Nein.
Ich wittere Profit.
Ah, ja, aber nicht für mich. dieser Lautsprecher ist als gedacht gewesen vor, also das hat, der hat natürlich auch eine Geschichte, und zwar in Wissenschaftsgeschichte ist das, das sind Modelle von Geräten, also Lautsprecherapparaturen, die man eigentlich 80er, 90er sich erdacht hat. Und zwar ging es darum, dass man überlegt hat, ob man Klangquellen, ich nehme ja jetzt mal was Griffiges, also eine Solo-Violine, die gespielt wird, also von einem Solisten, ob man die so aufzeichnen kann, dass man die rein auditiv, also für die Ohren, holographisch wieder in den Raum spielen
also
kann.
Also sich praktisch um die Reproduktion drum rumlaufen kann und es sich für mich anhört, als würde ich um den Solisten.
Oder bleiben wir einfach nur bei einer Perspektive, dass wenn Sie die Augen schließen, Sie sicher sind, da steht jemand und spielt Violine.
Ja.
Wohl, das ist ja etwas, das wird das würden wir von Stereo behaupten, aber wenn wir uns genau überlegen, ist das ja nicht so. Das ist, sondern Sie haben keinen 3D-Eindruck, Sie haben eigentlich einen 2D-Eindruck, wie auf einem Screen.
Ist das die Idee vom Kunstkopf? Ja. Da gab es doch mal
also sowas in die Richtung. Das hängt alles sehr eng zusammen.
Okay.
Aber das ist nicht die Idee vom Kunstkopf, aber der Kunstkopf macht sich ähnliche psychoakustische Effekte zu nutzen. Und das war eine Riesenfrage in der Wissenschaft, nicht nur eben für die Musikforschung. Können wir Schallfelder so verstehen und damit wieder unseren Alltag, unsere Welt, dass wir sie so reproduzieren können, dass wir eine holographische, jetzt sage ich es mal, ein bisschen unwissenschaftlich Erscheinung haben? Ja, und das ist alles die gleiche Zeit, ne, in der das entstanden ist, wo auch Holographie, also visuelle Holographie so ganz stark wurde, wo das dann in sogenannter Science-Fiction-Alltag war, ganz normal.
Das
und so.
Holodeck.
Also genau, das Holodeck. Wir reden ja über die gleichen Zeiten mit den gleichen Utopien,
ja,
die, wo man merkt, das fließt in die Kunst, fließt wieder zurück, dann gibt's halt die Wissenschaftler, die das auffassen, oder man weiß nicht mehr, was wen eigentlich angestoßen hat, ne, so diese Durchdringung. Und aus der Zeit stammt das. Und man hat dieses Gerät gebaut und hat festgestellt, es geht nicht. Wir können ganz viel dran ablesen, auch ganz wunderbar an der Wissenschaft. Das Produkt ist in dem Sinn nicht fertig geworden, sondern man hat verstanden, dass Schallfelder so komplex sind in unserem Alltag, also die ganze räumliche Abbildung dieser Felder ist mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, nicht möglich. Sind zu komplex. Wir können uns annähern und so. Und dann stand dieser 20-seitige Lautsprecher irgendwie da und ich bin in eine Demonstration des Lautsprechers rein, die wirklich mit sehr primitiven Rauschsignalen gezeigt hat, dass er Klänge an Oberflächen projizieren kann, so dass ich das Gefühl habe, der Klang kommt zum Beispiel von dem Fenster und guckt den Lautsprecher an und denkt mir, das kann ja gar nicht sein.
Ja.
So. Aber das ist ja nur ein Effekt. Ja, so. Und ich fand das interessant, unter verschiedensten Aspekten, weil ich damals mit Lautsprecherkuppeln gearbeitet habe, so in Konzertsälen, die Lautsprecherkuppeln über dem Publikum haben oder Ringe um das Publikum rum aus Lautsprechern, was damals schon zur Konvention für eine bestimmte Form von Musik wurde, also so wie Mono mal eine war, Stereo mal eine war, Quattro eine war, jetzt 5:1 dann irgendwie oder in Kinos, also dieses berühmte, wie ich finde, ja, berüchtigte Dolby, Und dann habe ich diesen Lautsprecher gehört und dann dachte ich mir, an dem sind so viele Utopien, also man kann sich so an so viel annähern von dem, was wir über hunderte von Jahren immer wieder wie so eine Spur in Beschreibungen von Komponisten, von aber auch Literaten finden, und zwar von körperlichem Klang, ja, also dass Klang einen Körper hat, dass Klang skulptural ist, dass also da gibt's finden Sie an allen möglichen Stellen, dass Menschen die Worte fehlen für das Phänomen, was sie gerade erleben, und dann eben so Switch, ja, also das ist wie Skulptur,
ja
so, oder ist wie so ein Körper, ist wie ein Gegenüber, ist wie hat eine Präsenz. Fast wie, also dieses like, almost like, so. Und das war da. Und bei einer Demonstration von einem wissenschaftlichen, ausgeforschten, jetzt langsam verstaubenden, wir reden hier von 2006, 7, 8, Gerät, ausgemustert, Apparat, Garage, Schluss.
Das ist dieser Ecosaeda, mit
genau,
dem Sie arbeiten.
Das war's.
Das ist im Grunde Schrott.
Genau. Ach. Das darf ich nicht so laut sagen, aber das ist halt, nein, nicht Schrott, aber es war, die Forschung war abgeschlossen,
ja,
so, und jetzt bauen wir ein anderes Bessie, sozusagen,
okay. Ja,
also so, aber das ist dann nicht vorgesehen, weil das wird dann umgebaut, aber.
Wer hat den gebaut, diesen Lautsprecher? War das ein normaler Lautsprecherhersteller?
Nee. Das würden die ja nicht machen. Das ist eben auch wieder interessant, das geht eben nur in der Wissenschaft, Grundlagenforschung etc., also da kommt die Diskussion rein, was das bringt und wofür das gut ist. Franz Zotter, der in Graz an der Musikuniversität eine ganz wichtige Funktion hat, ist Ingenieur und ein ganz hervorragender Mathematiker natürlich auch. Und der hat über die Der hat über diese Schallfelder und Schallfeldsynthese einen ganz bestimmten Bereich darin seine Doktorarbeit geschrieben. Hm. Und ist, glaube ich, so einer von der Handvoll Leuten auf der Welt, die gerade eigentlich verstehen, was da geht. Ich glaube, der Franz hat eine Doktorarbeit vor 6 Jahren geschrieben, von der jemand letztens gesagt hat, in 10 Jahren wird die jemand verstehen. Hier Godehard Wüstefeld hat letzte Woche gesagt, er hat da mal reingeguckt, er fand die Mathematik so elegant. Also nur vom Angucken. Ja. Ja, so. So jemand braucht halt dann eine Konkretisierung seiner Gedanken und sagt, okay, ich baue so einen Lautsprecher und geht dann hin und spricht sich mit Schreinern ab und ein Toningenieur weiß halt, wie ein Lautsprecher funktioniert und setzt sein Wissen zusammen und macht eine Bastelarbeit. Ja. Eine sehr schwere, große Bastelarbeit. Der Lautsprecher hat ungefähr einen Durchmesser von, und der alte ist groß, ich würde sagen, das sind schon, sind das 50 Zentimeter?
Nö, das ist wesentlich mehr, das sind eher 80.
Ja, ist das schon 80? Ja. Ja, doch, kommt so hin. Also ein großer Ball. Ja, ja. Saiko Saeda ist ja ein 20-seitiger Körper, ist der 5. platonische Körper, besteht aus gleichseitigen Dreiecken. Mhm. Ja, so ein Würfel ist zum Beispiel auch ein platonischer Körper. So, er hat 6 Seiten, 6 gleichseitige Flächen. Und der Saiko Saeda, er kommt halt am nächsten an eine Kugel ran und hat dann halt eben auf jeder diesen Dreiecksflächen, also 20 Lautsprecher, Membrane eingelassen und man hat halt gedacht, wenn ich ein ich nehme wieder die Geige, wenn ich die in einem Mikrofonkäfig aufzeichne,
ja,
quasi in einer Kugel,
umgedrehten Icosaeder Lautsprecher,
wo ich von allen Seiten,
ja,
360 Grad in und noch mehr,
aber das kann ich ja nur nähern, ich kann ja nicht die Kugel auflösen. Ich kann ja immer nur das nächst kleinere Dreieck auflösen.
Ja, ja, aber unsere ganze Welt ist ja eine Annäherung. Also das, gut, ja, also ja, dass wir Bilder auf dem Bildschirm sehen, ist eine Annäherung.
Stimmt.
Und reicht für unsere Wahrnehmung, um zu sagen, es ist ein Bild. Das ist so. Und also die ganzen Daten, die wissenschaftlich ausgewertet werden, die sind ja alle irgendwie gemittelt. Also wir haben eine Datenflut und die muss irgendwie angenähert werden an unseren Wahrnehmungsbereich. Das müssen wir uns gleich mal mehr merken. Das hat nämlich ganz viel natürlich mit Bessie auch zu tun. Wie kriegt man etwas in den Wahrnehmungsbereich, was ich eigentlich nicht wahrnehmen kann? Ja, und das gilt ja auch für den Audiobereich. Wir hören ja nur in einem bestimmten Spektrum, ja, oder in einem bestimmten Frequenzbereich, ist das bessere Wort. Und da ist die Frage, wie kann man darin agieren und was fällt oben raus und was ist unten weg, was es trotzdem in der Welt gibt, also an Frequenzen. Und Franz Sotter hat da auf eine Studie sich berufen, die aber schon aus den 90er Jahren aus Paris stammte, aus Latimé hieß die. Und also das hat alles eine verzahnte Wissenschaftsgeschichte, immer in der Annäherung an Musik oder in Begleitung von Musik, ist eigentlich sozusagen ein hochwissenschaftliches Thema und ging, wie gesagt, auch interessant, wir waren vorhin beim Plattenspieler, um Reproduktion.
Ja.
Wir haben einen Lautsprecher, der war einzig und allein für die Reproduktion von, sagen wir in dem Fall, einer Sologeige gedacht oder irgendwas anderem. Kann er einen Mixer nehmen. So. Genau. Und das dreidimensional, dass Sie jetzt denken, da drückt jemand auf den Mixer, hätte man auch sich denken können mit diesem Lautsprecher. Und ich bin dann hingegangen und habe gefragt, ob ich den verwenden darf. Und Sie müssen sich das so vorstellen, da hing damals der 20 Kanäle, die müssen ja angesprochen werden, da hingen dann also 10 Stereoverstärker dran, also ein Turm. Und ein großer Rechner, damals, also wir reden ja so vor 10 Jahren, der auch mordsmäßig laut war vom Lüfter und eine Software, die eben nicht dazu gedacht war, in irgendeiner Weise Performativität zu erlauben oder so. Also wir haben uns da dann so zusammen reingehackt und überlegt, wie kann man das machen. Dann über die Zeit, immer wenn man Zeit dafür bekommen hat, wenn man Raum dafür bekommen hat, wenn man selber sich sozusagen diese Zeit aus den anderen Aktivitäten abtrotzen konnte, haben wir daran gearbeitet. Und es war, glaube ich, auf beiden Seiten, also Franz und meiner Seite, so diese Faszination, dass wir Dinge hören, die wir uns nicht erklären können. Das ist wohl, dass wir jetzt gerade ein...
Können Sie mir erklären, was das für Dinge waren?
Also, was haben Sie eigentlich vorhin schon beschrieben? Dass Sie Klänge... So
diese Entortung des Klanges.
Ja, oder dass Sie... Was Sie
oder die Neuverortung.
Oder dass irgendwas hinter Ihnen ist.
Ja, ja.
Und Sie dann natürlich, also das ist erstmal als Phänomen, das ist ja nur ein Effekt, aber dass Sie etwas zum Beispiel anspricht, dass Sie ein Klang auf Sie zukommt und Sie wirklich dieses plastische, als ob jemand auf Sie zugeht. Das sind ja so, wir denken ja in solchen Schemata, also dass Sie eine Bewegung im Raum in Ihrer Wahrnehmung nachvollziehen.
Ist das eigentlich jeweils Ihre Absicht? Wenn Sie sowas aufführen, also ist Ihre Absicht, dass ich es so wahrnehme oder nehme ich es so wahr, weil es da ist? Also
naja,
sind Sie in der Lage, den Effekt zu reproduzieren vor verschiedenen Menschen?
Also ja, aber es geht ja nicht um, das kann man.
Also wie viel von mir höre ich in Ihrer Komposition?
Oh, ich hoffe, ich würde mir wünschen natürlich einiges, weil das ja das Angebot ist. Also nehmen Sie... Ich rede ja von Klangskulptur, habe darüber auch meine, also über das Skulpturale in der Computermusik meine Dissertation geschrieben. Und warum? Weil ich nach einer Beschreibung gesucht habe in diesen ja schier unglaublichen Umgebungen. Also Lautsprecher umgeben uns, unsere ganze Welt. Wir werden jetzt ja auch gerade irgendwo über einen Lautsprecher dann überhaupt wahrnehmbar. Mhm. Ja, also wir sind dann in der Welt, weil es diese Membran gibt. Und ohne die wären wir nicht.
Ja.
In diesem Moment. Und wenn Sie die Skulptur nehmen, also ich gucke hier gerade auf so einen Dom da, und da sind ganz viele Skulpturen und ich gucke jetzt aus einem bestimmten Winkel.
Ja.
Jetzt gehen wir hin und fragen den Skulpteur, ob er diesen Winkel mit der Distanz, die ich jetzt gerade visuell zurücklege, ob er das wissen konnte, ob er das wollte.
Ob er das so gemeint hat.
Ob er das so und dann gemeint hat.
Ja.
Und ich glaube schon, dass er eine Vorstellung davon hat, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und ob er das reproduzieren kann, ja, er hat es ja hingestellt. Ja, also es gibt sozusagen eine Substanz. Und an dieser Substanz habe ich dann über die Jahre mit Franz Zotter gearbeitet. Also wie kann ich zum Beispiel Dinge, die ich im Studio erlebe, stabilisieren in anderen Aufführungsorten. Mhm. Ja, wie kann ich das Ephemer lassen, ohne dass ich sage, Sie haben jetzt genau das zu hören. Ja, dann wären wir ja wieder bei
Musik.
Na, weiß ich nicht. Nee. Ach nein, ich glaube nicht. Also ich glaube nur bei bestimmten Formen der Musikwissenschaft. Ich glaube, oder auch eben, und dann bei Werbung oder bei PR. Ja, Sie werden das und das empfinden.
Mhm.
Ja. Und das soll toll sein, das sollen dann alle empfinden, das ist doch schlimm. Also es geht hier eher um das Verständnis, ich nenne das den Shared Perceptual Space, also den Raum, den wir teilen, also es ist sozusagen eine Schnittmenge mit unsicheren Rändern. Also was Sie wahrnehmen als in dem Moment Publikum, was ich wahrnehme, während ich das erstelle, und dran arbeite und was die Ingenieure wahrnehmen, weil die hören nochmal ganz anders drauf. Ja, und es ist wirklich so. Also und wir haben über Jahre immer wieder Hörversuche gemacht. Wir haben Listening Panels eingerichtet. Wir haben eine große Forschungsgruppe in Graz, die vom Forschungsministerium bezahlt wird, über 3 Jahre, wo PhD-Arbeiten dranhängen und so weiter und so fort, wo dann die Musik wieder Fragen aufwirft oder die Klangkunst, die Wissenschaftler wieder in diese Schallfeldfrage zurückwirft. Warum kann der Schama sowas machen? Wir gucken auf unsere Schemes, wir gucken auf unsere Daten. Ich habe jetzt in der Vorlesung vor einer Woche, das ist ganz toll, wenn sowas passiert, einen ganz kritischen Studenten gehabt, der hat ein Handy rausgeholt und hat sich das zeigen lassen. Also sozusagen einfach nur das Spektrogramm, was er gerade hört. Und es war ich habe nur Rauschen gespielt und es war gleichmäßig, hat es alles gezeigt. Also das ganze Frequenzspektrum, aber gehört, hatte eine Modulation im Raum. Weil durch die Reflexion natürlich die Tonhöhen sich verändern in unserer Wahrnehmung. Das Signal, was ich rausgespielt habe, und das sagt mir die Computeranalyse, ist gleichmäßig Frequenz, also auf, wenn wir über Frequenzen reden, verteiltes Signal oder Signalüberlagerung. Aber unsere Wahrnehmung was macht was ganz anderes draus. Ja? Durch die Bewegung von Klamm im Raum, durch die Überlagerung verschiedener Reflexionspfade. Also wir hören ja immer aus mehreren Richtungen. Es gibt den Direktschall und den, der über halt über die Reflexionen zu ihnen kommt. Und so grenze ich das für mich ein, um dann zu sagen, ja, das ist eine Klangskulptur, die kann ich so übereignen, die kann ich Ihnen jetzt zur Verfügung stellen, mit der können Sie machen, was Sie wollen, der können Sie sich annähern, können sitzen bleiben, können aufstehen, je nachdem, jetzt bei der in der Akademie der Künste haben wir das bestuhlt, weil wir eine Auflage hatten, sehr viele Leute reinzulassen. Ja. Und dann wird es halt sehr schnell sozial komplex. Also wir sind über die Konvention des Konzerts gegangen, hinsetzen, hinsetzen, Mund halten, ja, oder schlafen, ne, so.
Das heißt, eigentlich ist es so gedacht, dass man auch rumläuft, also sich selbst im Raum auch bewegt.
Gleam funktioniert.
Weil das hat mir nämlich tatsächlich gefehlt.
Ja, ja. Gleam funktioniert, so wie ich es angelegt habe, tatsächlich auch durch die Bewegung. Gerade, also es gibt die Teile, wo ich die Daten es gab ja verschiedene Annäherungen an Bessie 2 VSR vor allem.
Kurze Frage vorher noch. Müssen Sie den Raum jeweils mitbringen, wenn Sie mit dem Lautsprecher irgendwo hingehen? Oder funktioniert der prinzipiell in jedem Raum und Sie haben ein, weiß ich nicht, eine Reihe von Signalen, die Sie aussenden können, um zu erkennen, wo die Grenzen des Raumes sind, in dem Sie die Skulptur aufstellen?
Also alles, was Sie gesagt haben, in der Widersprüchlichkeit. Also bringen Sie den Raum mit Ja und Nein, sozusagen. Ja. Sie haben ja gesehen, ich habe da so bestimmte Reflektoren, genau. So einfache Panels aus Holz, die mobil sind, aufgestellt. Das sind die gleichen, die ich im Atelier oder im Studio auch benutze. Und das ist sozusagen eine Seite mit der von Reflektionen, die ich relativ gut kenne, mit der ich arbeite und die ich dann sozusagen mitnehme bei Räumen, die zum Teil reflektionsarm sind. Das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was wir im Kino haben. Im Kino bauen sie eine Kiste und die machen sie erstmal schalltot und dann bauen sie Lautsprecher rein und wollen da versuchen darin dann etwas zu erzeugen. Also es gibt sehr reflektionsarm. Sie kennen das, Sie kommen in den Kinosaal.
Ja, es ist so Fump.
Ja, so. Und der Icosaeder braucht halt, weil er eben, es geht nicht um den Direktschall, also nicht das, was er direkt, was Sie direkt angeht. Ja, der kürzeste Weg, darum geht es nicht, sondern er braucht halt die Reflektionspfade. Und Reflektionspfade bedeutet, dass er eben auch eine Reflexion braucht, also eine möglichst schallharte Oberfläche. Und das ist genau das Gegenteil von dem.
Aber ich habe ja trotzdem auch auf der schallharten Oberfläche, gut, wenn die jetzt spiegelglatt ist, dann ist es ja wunderbar, aber jetzt in diesem Raum hier, der ist ja auch nicht, das ist ja alles andere als trocken. Ich habe da eine Kante, da und diese Kante bricht ja die Reflexion schon wieder.
Also das, wie stark sich die Komposition verändert dadurch.
Ja, das wäre...
Genau, also deshalb...
Oder ist sie überhaupt noch möglich in so einem Raum?
Das ist zum Beispiel eine kompositorische Frage, die ganz neu reinkommt. Also Sie müssen den Lautsprecher einrichten auf den Raum. Ich brauche vorher Informationen über den Saal. Ich lasse mir erstmal Fotos schicken. Wenn es Räume sind, die von Toningenieuren schon bespielt wurden, kriegt man sehr leicht den Nachhaltzeit, also als Wert. Und dann kann man mit Fotos schon mal gucken, was sind das für Materialien, die verwendet wurden, wie stellt sich, habe ich die Möglichkeit zu sagen, wo ich den Lautsprecher aufstelle oder nicht, oder gibt's eine Einschränkung durch den Veranstalter und so weiter. Dann spielt Raumhöhe eine große Rolle, also da geht's dann in die Richtung Nachhallzeiten, auch als Problem, also wenn es zu viele Reflexionen dann zu starke gibt, also ich habe mal in Zagreb, in dem französischen Pavillon, der hat über 6 Sekunden Nachhallzeit. Da habe ich in meiner Forschungszeit auch gespielt und einen Tag später die gleiche Komposition in einem Galerieraum mit irgendwie noch nicht mal 2 Sekunden Nachhallzeit. Und das erste Konzert war ein Desaster, ja, weil es war zwar unglaublich viel ganz toller Klang im Raum,
ja.
aber er war wirklich im Raum, hat selber gar keinen Raum mehr gemacht. Das flog mir um die Ohren, ich konnte das nicht kontrollieren, aber das war natürlich auch die Idee. Also ich habe, okay, wann bricht es weg? Ja. Und das gilt übrigens auch, da gibt's, finden Sie Aufzeichnungen des Protestes bei Rodin, auch für die Skulptur. Also es gibt Skulpturen, die brauchen eine bestimmte, brauchen einen Sockel. Die brauchen eine bestimmte Platzierung in einem Galerieraum oder im freien Feld, damit sie so wahrgenommen werden, dass sie als Ensemble oder so zusammenkommen. Die Bürger von Calais zum Beispiel, es gab immer einen Riesenstreit. Rodin hat das vollendet und die sind nicht so aufgestellt worden, wie er sich das vorgestellt hat. Und ja, es hat für ihn überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Also warum das jetzt, wie das gehen soll, das kann man nicht wahrnehmen.
Ja.
Da gibt es also sozusagen Parallelen, das ist nicht eins zu eins. Aber es ist schon so, dass man sich das genau anguckt und dann anhört. Also ich habe für die Akademie der Künste bin ich, weil es eine Premiere war und weil das Helmholtz-Zentrum mich über die Jahre so, die letzten zwei Jahre so aufmerksam begleitet und unterstützt hat, bin ich eine Woche vorher angereist und habe die Arbeit auf den Raum eingerichtet, wenn immer ich die Zeit dafür bekommen habe, weil Akustik ist was anderes als Optik. Wenn da jemand im Hintergrund bohrt,
dann,
Sie können ein Bild aufhängen und es bohrt jemand, das geht noch gerade.
Ja.
Ja. Aber Sie können nicht eine Klangskulptur einrichten, wenn irgendwo im Haus so oder wenn im gleichen Raum, wir hatten das, eine versicherungstechnisch vorgesehene Lüftungsanlage da ist, die, wenn man im normalen Museumsbereich sich aufhält, nicht auffällt, weil man guckt ja.
Ja.
In dem Moment, wo es auf die Ohren geht und das Visuelle sich so einschränkt, eben auf ein Objekt und das dann irgendwie wegfällt, weil man merkt, es kommt ja gar nicht irgendwie daher, sondern so, also dann werden solche Sachen kompliziert. Also die Einrichtung ist etwas, was man lernen muss. Und da wird es wieder auch sehr handwerklich. Und dadurch aber auch kriegt dieser künstlerische Bereich irgendwie eine andere Dimension. Also man stellt nicht einfach nur Lautsprecher auf. Ja, man spielt nicht nur einfach irgendwas ab. Ja, man muss lernen, architektonische Räume zu lesen. Man muss sozusagen andere Erfahrungen machen. Und das ist das, was alles auf einmal passiert, wenn man halt so ein ausrangiertes Gerät versucht, in diesen Grenzbereich zu schieben, von dem, was man darf und was man nicht darf, von dem, was man, wo es gesagt wird, was geht, was wir, und auf einmal passiert etwas, wo man sich sagt, ja, das kann doch gar nicht sein, dass jetzt, dass diese Klänge sich durchdringen und vor mir stehen, oder dass, wie sie sagt, sie haben es selber erfahren, hinter ihnen auf einmal ein Klang ist. Das reden wir nur über Effekte, ja, aber einfach mal als Möglichkeit mit Wahrnehmung und umzugehen, also in unserer Welt sind auf einmal Dinge möglich, die wir für unmöglich halten. Was heißt denn das für die, für den nächsten Schritt.
Ja.
Da geht ja immer um dieses Wundern.
Ja.
Wie also einfach so ganz ganz neu gedacht, deutsch gesagt, wie abgefahren ist das?
Ja.
Und dann aber natürlich darüber, entweder wenn man möchte, in ein Narrativ zu gehen, um was zu erzählen, genauso wie der Film ja einfach ein völlig undenkbares Erzählmittel vor über 100 Jahren noch war. Oder auch eben mit diesen Konventionen, wir waren da, also vor nicht ganz 100 Jahren hat die Filmindustrie zum ersten Mal, muss ich langsam sprechen, sonst glaubt man es nicht, den Tonfilm für tot erklärt. Ich glaube, das war irgendwie 1920 rum, also so, weil das Publikum das nicht will. Das verwirrt die nur. Es ist einfach nicht Wahrnehmung. Die Wahrnehmung kriegt es nicht zusammen.
Also heute ist ein Stummfilm undenkbar.
Ja, also war es ja
zumindest
von Anfang
als Publikums.
War es ja von Anfang an. Also da hat immer jemand Klavier gespielt.
Stimmt.
Oder es gab diesen Beruf des Erzählers, der Erzählerin, das waren Schauspieler, die dann eine Zusatzausbildung hatten und mit den Filmen mitgereist sind und dann immer die verschiedenen Rollen gespielt haben oder was erzählt haben und so. Die waren dann schnell arbeitslos, als dann Mitte der 20er dieser eine Film auf einmal so unglaublich erfolgreich wurde, Musikfilm eigentlich. Und dann die Industrie wirklich nur ein paar Jahre später gesagt hat, Tonfilm, das ist die Zukunft. Das wollen die Leute. Das ist das neue, das ist die neue Sensation. Ne? Und heute sind wir an einem Punkt, wo das ganz normal ist, wo ein Film, der ohne Musik ist, fast implodiert, also auch schon wieder eine ganz, ganz, ganz starke Wirkung hat. Und könnten trotzdem noch, also es gibt, ist ganz viel unerforscht. Also das sind so Dinge, die auf einmal auftauchen und dann werden Riesenfelder möglich. Und ja, die werden dann auch wieder besetzt. Und das ist das, was jetzt gerade passiert, dass wir wieder ein Gerät haben mit einer sehr konventionellen Idee dahinter. Also wir haben Pappen, die bewegen wir und verdichten Teilchen in der Luft, also Luftdruck. Also wir beschleunigen eigentlich Teilchen in der Luft. Ja. Ah, aufgemerkt. Da gibt es Parallelen. Und machen das aber auf eine avancierte Art und Weise und versuchen da feiner zu werden in unseren handwerklichen Fähigkeiten, in unseren aber auch unser Mut, mit der Utopie umzugehen, uns was zu trauen, auch Behauptungen aufzustellen. Also zu sagen, dass es eine Klangskulptur gibt, ist eine steile Behauptung. Und ja, und dann kommt man hinterher zu diesen Methoden. Wie richte ich das ein? Wo ist mein Publikum?
Wie komponieren Sie überhaupt? Also jetzt in der Zusammenarbeit mit Bessie.
Ja, das war.
Das ist ja wahrscheinlich ein Sonderfall gewesen.
Naja, oder? Das war eine Herausforderung.
Also wie komponieren Sie normalerweise?
Ich hoffe, dass ich mich immer neu herausfordere. Also es gibt natürlich gewisse Techniken, die man sich aneignet. Aber ich glaube, in erster Linie stelle ich mir das erstmal vor.
Also ihre sonstigen Kompositionen muss man auch vielleicht, das sind jetzt nicht Popsongs oder sowas, das ist jetzt keine.
Nee, also es ist ja eine etablierte, also es wird auf Festivals gespielt, also nächste Woche zum Beispiel Dublin und dann Greenwich und es wird was gespielt, glaube ich, in der gleichen Woche und dann irgendwie Karlsruhe im ZKM und letztes Jahr in New York Athen und so, also
es gibt ein Publikum.
Es gibt eine ganz große Gemeinde von Musikern und Publikum und Leuten, die sich dafür interessieren. Mhm. Also das ist so ungewöhnlich nicht mehr, aber wir haben jetzt natürlich.
Ich kenne nur Gleam. Klingen ihre sonstigen Sachen ähnlich?
Ja, also schon. Meine anderen Stücke kennt und hört Gleam, kann man zumindest sagen,
das hat der Charmer.
Das ist vom Charmer. Das ist auf jeden Fall so. Deshalb meine ich, ich wollte jetzt nicht so blöde Vergleiche machen wie Pinselstrich oder so, aber man kann schon so eine bestimmte
Handschrift
ist das Wort.
Tut mir leid.
Ja, danke, super. Kann man auf jeden Fall. Und die eigentliche Frage war, wie arbeiten Sie sonst und haben Sie jetzt da anders gearbeitet? Und also als Kerstin Berthold 2015 wahrscheinlich, ja, hier im Haus der Kultur in der Welt auf mich zukam, weil ich da hatte, also ich habe einen Vortrag gehalten eben über die Idee der Klangskulptur und gleichzeitig und auch danach Vorführung gehabt. Als sie mich ansprach, ob ich mich mir vorstellen könnte, mit Bessie 2 VSR, dem Beschleunigerphysikern zusammenzuarbeiten, wusste ich, das ist die Herausforderung, die es als nächstes braucht für mich. Weil es geht da um Wissenschaft, es geht um Daten, es geht um Licht.
Ja.
Und das hat ganz viele Entsprechungen zu dem, was ich mache, aber ist doch ganz anders.
Mhm.
Und es geht um ganz starke Übersetzungsfähigkeiten, von denen ich nicht wusste, ob ich sie habe, von denen ich aber wusste, dass sie mich seit Jahren interessieren und dass ich sie sowieso schon die ganze Zeit mache, indem ich zum Beispiel mit Franz Zotter seit vielen Jahren arbeite. Also immer wieder in dieser Forschungsgruppe jeden Tag herausgefordert werde, dass ich mit einer Sprache konfrontiert werde, die ich nur zum Teil verstehe. Und auch umgekehrt. Also das, wenn ich versuche, einem Ingenieur zu erklären, also vor Jahren war das zumindest so, was ich zum Beispiel unter Plastizität meine, versteht er was ganz anderes. Das ist für die anders ausgeforscht. Da gibt es andere Statistiken, da gibt es andere Versuchsanordnungen. Aber mittlerweile ist es so, dass wenn ich von Plastizität rede, das auf der anderen Seite, zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, die sagen, der meint das. Und es ist dann total, okay, ja, da will der hin. So, und sowas steht mir bevor. Also ich muss jetzt aber dann mit Leuten reden, die halt Teilchen beschleunigen und helles Licht produzieren, damit wir etwas sehen können, was unser Auge eigentlich nicht sehen kann. Und das mit einer Intensität tun, also mit einer persönlichen, mit einem persönlichen Einsatz, der auch über die Konvention hinaus gehen muss. Die an einem Gerät arbeiten, von dem man vor vielen Jahren gesagt hat, das ist völlig unmöglich. Das ist übrigens gefährlich. Mhm. Das darf man nur nicht laut sagen, weil es gibt ja auch sowas wie Wissenschafts-PR. Das ist ja alles völlig ungefährlich, was wir da tun. Ja? Um das mal festzuhalten, so ein Lautsprecher, wenn ich den falsch bediene, kann ich mein Gehör zerstören.
Ja.
Und das meines Publikums auch.
Ja.
So, also es gibt in Graz, wo wir das Ganze entwickeln, in jedem Studio einen großen roten Knopf. Mit diesen gelben, in diesen gelben Kästen, die wir
kennen.
Notaus. Und der liegt neben der Tastatur. Und da haut jeder einmal im Leben wirklich in einer, also bei uns in der Notsituation drauf. Manchmal einfach auch nur so. Aber sie kommen ja nicht so schnell weg, wie sie müssten.
Ja.
Und das ist, also das, es ist so, ne, es ist, das sind Leute, wo sie merken, die arbeiten da, mit Maschinen, das ist kein Kinderspielplatz.
Ja.
Auch wenn sich das so leicht hinterher dann irgendwie anfühlt. Ja, so, es wird ja dann aufbereitet. So. Also da geht es auch, und das würde natürlich ein Wissenschaftler jetzt so von sich weisen, aber was uns da verbindet, ist die gleiche Strategie, und zwar zeigen und verstecken. Wir zeigen Ergebnisse, aber das, wie wir dazu gekommen sind, bis auf den eleganten Rechenweg, aber alles, was da Backstage läuft, das darf keiner mitbekommen.
Das verstehen vor allen Dingen ja auch die wenigsten. Also ich rede ja hier im Rahmen dieser Sendung dann eben doch mit den Wissenschaftlern darüber, wie sie ihre Ergebnisse zustande bringen. Und es dauert gelegentlich Stunden, um mir als Geisteswissenschaftler zu erklären, was denn eigentlich so ein Beschleuniger macht.
Ja, ja.
Das,
ja, genau.
Und man muss da Sprachen lernen.
Genau.
Auch wieder. Ja.
Oder Übersetzungen finden. Ne?
Übersetzungen finden.
Genau. Ja, und das ist wirklich dann die große Herausforderung gewesen. Also ich musste verstehen, was ist Licht?
Ja.
In dieser Auffassung. Mhm. Also es gibt ja, es gibt von Stockhausen natürlich diese ganz berühmte große Komposition, die sich da auch Licht nennt, und der geht da ganz anders mit um. Ja, für den ist das sozusagen, das ist eine metaphysische Erfahrung. Ja, da geht es um was so. Sein Umgang mit Licht ist zutiefst religiöser. Ich hoffe, ich bin jetzt keinem Stockhausen-Exegeten auf die Füße getreten. Und hier geht es dann um eine ganz andere Auffassung, Wahrnehmung.
Da ist der Wahrnehmungsbereich von vorhin. Ne?
Genau, und den musste ich dann erstmal mir wirklich aneignen. Also ich habe die wissenschaftlichen Paper dann gelesen. Die
auch verstanden?
Ja, weil die unterscheiden, also nein, nur zum Teil natürlich. Und dann nachgefragt, und dann haben die ja so eine Art, waren wir in so einer Art Workshop-Situation. Ich habe ja Paul auch irgendwie an dieser Gesprächsrunde nach der Uraufführung sehr gedankt dafür, dass sie meine Fragen auch immer wieder zugelassen haben. Ich meine, ich wusste auch irgendwann nicht, ob ich irgendwie immer das Gleiche frage, nur so. Man versucht sich anzunähern und zu lernen, und diese Paper sind ja eine Konvention. Das ist ja auch eine bestimmte Art, wie man Wissen vermittelt. Und die kenne ich halt aus dem Ingenieursbereich, wo ich herkomme. Mhm. Also die Ingenieure, mit denen ich arbeite, die benutzen die gleiche Software, also LaTeX, ja, mit der das erstmal gesetzt wird. Das heißt, allein die ganze Darreichungsform ist schon mal nicht so fremd. Und dann, wie ist sowas aufgebaut? Ich lese erstmal die Conclusio und sozusagen das Abstract und die Conclusio. So, also wie kommt man dann? Und dann merkt man, okay, das sind Fragen anscheinend. Und dann versucht man, die Fragen zu verstehen. Erstmal nur die Fragen. Und so habe ich mich da reingetastet. Das ging schon. Und dann war ich ja eingeladen und bei einem Shutdown und habe da in der Zeit wirklich sehr intensiv im Sommer dann dort vor Ort gearbeitet, hatte auch den Lautsprecher dabei, allerdings ohne zu wissen, ob das jetzt was bringt.
Was heißt dort gearbeitet? Da gesessen und Paper gelesen oder
auch nein, aber
ein Mikrofon an die Maschine gehalten und draufgeklopft oder also das ist jetzt so eine etwas naive Vorstellung, die ich da habe.
Nee, ich habe mich wirklich, ich habe es also ganz wichtig ist ja die Naivität, ne? Also wie will man auch anders, also auch für mich, wenn ich schon, ich habe Simon vorhin gefragt, was ist Kunst, und habe gesagt, wenn ich es wüsste, müsste ich es da wahrscheinlich nicht machen. Und es geht um diese Naivität erstmal. Also ich bin dahin, hatte einen Satz Mikrofone dabei, hatte einen Computer dabei, hatte den ganzen Apparat des Lautsprechers dabei, die Reflektoren damals nicht. Der Lautsprecher war gerade der zweite Prototyp, der war gerade eine Woche vorher fertig geworden. Also ich hatte den nur kurz testen können. Also wirklich so, okay, maximales Risiko, maximale Anzahl von Fragen und jetzt versuchen die höchste Konzentration zu schaffen, um da die Elemente in Relation zu setzen. Und das hat ganz gut funktioniert. Also ich habe dann auch mit dem Lautsprecher am Ring gesessen, hab eine Führung irgendwie im Ring gehabt, hab da auch Aufnahmen gemacht, aber jetzt gar nicht gewusst, also ich wollte ja nicht einfach nur Aufnahmen vom Bessie abspielen, so, und die ja auch dann, ich hab aber versucht zu verstehen, was das vor Ort auch macht. Also, was ist denn das für ein Gerät, was so eine riesen Geräuschkulisse erzeugt? Ja, also, ist ja an sich ein Instrument, ob jetzt so. Mhm. Die ganzen Emissionen, die akustischen, die sind ja immens.
Ja.
Und mich so angenähert, also wie klingt denn das? Also das hat jetzt erstmal gar nichts mit VSR zu tun, sondern es ist ja wahrscheinlich maximal weg von VSR. Also, aber einfach über diese Spreizung irgendwie immer so, okay, aber was sind denn jetzt kurze und lange Pulse? Okay, warum geht denn das nicht? Wo ist denn das hier? Wo? Ah, da drin. Ah, und das sind Quadrupole. Mhm. Okay, und die wirken so und, es ist nicht nur in XY, nein, es gibt auch longitudinal, also das geht also in Z, können die hier auch. Und dann merkt man, es geht um Zahlenverhältnisse und um Schwingungen und in Überlagerungen, die nennen sie Interferenzen, und auf einmal merkt man, wir sprechen ja doch, wir haben Vokabeln, die sind ähnlich. So.
Aber meint ihr auch dasselbe?
Ja, das ist die Frage, das muss man dann rausfinden. Ja. Aber immerhin, also Sie merken ein Wort, also da sind wir schon näher dran. Das ist sozusagen, wenn Sie als Deutscher in Österreich leben, da sind Sie schon näher dran.
Ja.
Sie verwenden die gleichen Vokabeln, aber verstehen den Groove absolut noch nicht. Und werden Sie wahrscheinlich auch immer, also das darf ich sagen, ich werde immer fremder bleiben in dem Land, weil ich doch eine andere Sprache spreche. Aber es gibt schon Verständnis. Und über diese Annäherung, glaube ich, bin ich da ganz nah. Irgendwann kriegt man so Bestätigung, doch, das hast du jetzt gut wiederholt, ja, in deinen Worten. Und dann fängt man an, okay, was heißt denn das in meiner Technik? Handwerk, Technik kommt jetzt rein. Was heißt denn das, eine Schwingung zu produzieren? Damit beschäftige ich mich ganz viel.
Ja.
Und was heißt denn das zu überlagern? Und welche Zahlenverhältnisse spielen denn da eine Rolle? Und dann aber natürlich in einem anderen Bereich, also Licht ist viel hochfrequenter als Audio, oder kann das sein? Dann ist so. Und wie kriege ich zum Beispiel gewisse Zahlenverhältnisse und Schwingungsverhältnisse in den hörbaren Bereich transponiert? Macht das Sinn? Und dann fängt man an, Versuche zu machen. Was heißt?
Na stimmt, es reicht ja nicht einfach nur zu sagen, okay, wir dividieren jetzt alles mal durch 100 und schalten das mal ein, weil dann ist es eine Frequenz, die man hören kann. Im Zweifelsfall ist es dann nur Lärm.
Ja, oder? aber schon mal Material. Also Lärm ist ja eine Emotion, stimmt. Ne? So, es ist Geräusch, und wir leben irgendwie im Jahrhundert des Geräuschs. Also vor etwas mehr als 100 Jahren hat Herr Russolo die Intona Romori erfunden, das Geräuschorchester, Geräuscherzeugerorchester, und hat gesagt, wir schaffen alle Musikinstrumente ab und wir bauen neue Apparate, und die machen halt im Grunde nur Geräusche, und das ist sozusagen aber die befreite Musik. Also ich verkürze das sehr. Und deshalb ist es jetzt 100 Jahre später überhaupt nicht so abwegig zu sagen, ich erzeuge erstmal Geräusche aufgrund gewisser Zahlenverhältnisse, die woanders eine Rolle spielen und gucke, was das bei in meiner Wahrnehmung macht. Aber das sind einfach nur Tests. Erstmal natürlich. Also da so. Also zumindest genügt mir das nicht. Die klassische Audifikation ist, sie geben mir Daten, die bei Ihnen eine Rolle spielen. Und sozusagen die rechne ich in den, sie rechne ich um, mittle die und so oder so und bring die in den Wahrnehmbereich der Akustik und dann höre ich mir das an. Das ist etwas, was die Wissenschaftler sehr interessiert, ganz häufig, oder Sonifikation ist die große Überschrift. Das hat auch die Gruppe um Bessie VSR sehr interessiert. Deshalb bin ich darauf eingegangen. Aber es war nur ein Ansatz. Das ist ja dann noch.
Ich kann mir vorstellen, warum, weil das ja dann auch eine unmittelbare Repräsentation dessen ist, was im Ring passiert. Und
naja, es ist einfach nur.
Jetzt höre ich mal, was ich sonst nur als Zahlen sehe, weil ich es mit den Augen nicht sehen kann.
Genau, und es sagt ihnen aber gar nichts. Weil sie halt mit den Ohren auf ganz andere Dinge achten. Also sie haben bei den Ohren spielt die Emotionalität eine ganz andere Rolle. Und also wenn ich ich kann ja auch Grafiken sonifizieren, also Verläufe von uns und so. Und also wenn Sie sich vorstellen, da geht eine Kurve hoch, ja, das kann ich ja, kann ich auch machen. Das ist also mit den gleichen Zahlenwerten, das geht. Muss ich nur in den hörbaren Bereich und so. Das ist so, aber was. Ob das jetzt was sagt oder nicht und worüber das was aussagt, das ist nicht klar. Da muss man genauer rein. Also das heißt, es gab verschiedene Strategien, die ich mir überlegt habe. Ich glaube, am Ende waren es 6, wie ich mich dem angenähert habe. Also zum Beispiel über reine Datenanalyse und das Übertragen in den klanglichen Bereich, aber auch in den Raum. Weil das ist ja das Besondere, Bessie hat ja eine Raum- und Zeitauflösung. Das ist das Spannende, ja. Also das heißt, Raum und Zeit sind da so eng verquickt und dass das eine ganz enge Verbindung eben zu diesem Skulpturalen hat. Und es wird im Grunde, also da wird etwas so stark beschleunigt, dass es eigentlich überall gleichzeitig ist. Das darf man nicht. Also das ist, wir in unserer Wahrnehmung ist es gleichzeitig. Das ist so schnell. Wir können das ja gar nicht weder sehen.
In unserer Wahrnehmung ist das Ding sogar rund.
Genau. Aber wir müssen uns das wieder auf. Aber dann, wenn wir es uns darstellen, müssen wir es uns dann auf wieder 2D auftragen visuell, damit wir das verstehen. Und über solche Gedankenspiele erstmal bin ich da rangegangen. Wie klingt das, wenn ich sonifiziere? Wie klingt das, wenn ich wenn ich zum Beispiel sage, ich beschleunige? Ich arbeite ja auch mit Beamforming. Beamforming ist gerade wo das Wort der Stunde. Und was ist, wenn ich einen Klangstrahl rotieren lasse und auf den und wenn ich den sozusagen in XY sozusagen bewege, also den Klang in der Zeit moduliere, aber noch sozusagen in der Bewegungsrichtung auf und ab bewege und moduliere. Was passiert dann? Was für ein Artefakt erzeuge ich? Mhm. Und was ist, wenn ich auf diesen Strahl dann von außen noch einwirke? Also als ob ich Magneten hätte. Ja, so. Und was ist, wenn ich diese Magnetverhältnisse in ein bestimmtes Zahlenverhältnis bringe? Zu der Rotation, zu bestimmten Stimmungsverhältnissen. Und das ist ja alles, was Bessie VSR auch macht. Also Bessie hat eine bestimmte Länge, der Ring hat eine bestimmte Länge, die muss er haben, sonst kann ich die Bunches nicht berechnen. Ja, nur da und sonst liege ich daneben oder sonst so. Ich kann eine Interferenz nur kontrolliert erzeugen, wenn ich die Schwingungsverhältnisse kenne. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Instrumentenbau. Ja?
Ja.
So. Ja. Also die superleitenden Kavitäten, also das, was die jetzt da gebaut haben, ist letztlich anders als ein Resonator. Ja? Und ein Cello, ja, ist erstmal auch ein Resonator. Ja, so. Und über solche Bilder habe ich mich dann so, okay, was bauen die denn da für ein Instrument? Ja, so. Dann geht es aber weiter. Jede Maschine ist sozusagen, erzählt auch eine Geschichte, und zwar die der Utopien ihrer Erbauer. Was haben die sich vorgestellt und welche Sehnsüchte haben die angetreten? Das ist etwas, was ein Wissenschaftler würde das Wort Sehnsucht vollkommen von sich weisen. Ja, das ist ja alles man ist ja in diesem rationalen Bereich, aber wenn man sieht, ja, wie leidenschaftlich Leute.
Das geht nur mit Sehnsucht.
Das, genau. Ich weiß, da ist was.
Ja.
Ich weiß, da ist was vor mir. Ja.
Ja.
Reinberger hat das mal gesagt. Es ist so, die Bewegung der Wissenschaft ist eigentlich nicht immer auf etwas hin, sondern von etwas weg.
Ja.
Also wir haben einen bestimmten Pool von Wissen und der stützt uns und der ist in unserem Rücken, aber wir müssen den überwinden.
Ja.
Und wir gehen irgendwie immer ins Unbekannte. Nur dann kann es Wissenschaft sein. Also ist die Frage nämlich, was schafft Wissen? Ja, und das ist auch die Frage bei der Kunst. Kann Kunst so etwas wie Wissen schaffen? Ja, in Bezug auf die Welt, auf die Wahrnehmung. Ja, feiner werden. Ja, so. Es ist vielleicht ein anderes Wissen, aber ich glaube, dass der Antrieb sehr ähnlicher ist zwischen, also beim Wissenschaftler und beim Künstler. Und jetzt nicht bei allen, also ich kann nicht für alle Künstler reden und ich kann auch nicht für alle Wissenschaftler reden, aber wenn ich sehe, wie man sich, ich habe vorhin gesprochen, wie ich über Jahre mit Franz Zotter dann irgendwie so Zeiten ausmachen musste, wann man Räume hatte, wann man den Lautsprecher betreiben konnte, was das für ein Aufwand war mit diesen ganzen Verstärkern, dann ist ein Teilchen kaputt, dann geht das da nicht weiter. Das ist
genauso wie Zeit an einer Beamline in so einem
absolut. Und dann für Bessie VSR kriegt man erstmal Sonntagnachtszeit.
Ja.
Ja. Also der Rest der Republik guckt, das ist vollkommen richtig, dann Tatort, ja, wenn Paul Goslowski seine Schicht antritt.
Hm.
Ja, so. Man muss sein Privatleben anders organisieren, nicht nur sonntags. Das muss man alles ausmachen für etwas, von dem eigentlich gesagt wird, es geht doch nicht.
Hm.
Wo jemand ein Paper geschrieben hat, was ich mir vorstelle, ist ja Gode Wüstfeld das geschrieben hat, dass das nicht ganz unproblematisch war, das zu veröffentlichen, weil es hieß, das geht, also das macht man nicht, das geht.
Resonanzen sind zu vermeiden.
Ja.
Und jetzt machen sie Resonanzen und kriegen eine neue Qualität.
Ja, oder auch so, dass man da also sagt, wir können das hier einbauen.
Ja.
Oh, da kommt ja ein ganzes Gefüge in Gefahr.
Es ist kurz vorm Paradigmenwechsel, ne?
Absolut, ja. Genau. Und das, da, auch darüber habe ich mich dann angenähert. Also was ist denn das? Was ist denn die Utopie von dem? Was stellen die sich denn vor, was möglich sein könnte? Und was würden wir dann erleben? Also was wäre dann? Es gibt die eine Sache ist um die wirtschaftliche Auswertung, ganz klar. Das ist zum Beispiel auch bei dem Lautsprecher, den ich da mitentwickelt habe, die Frage, wer kauft den, wo wird der verwendet und sonst was. Aber da drin steckt halt diese ganze Sehnsucht, etwas zu erleben, von dem man irgendwie vermutet, dass es da ist, dass es geht. Aber man weiß nicht wie und man hat so Hints, also man weiß, ich habe das schon mal wahrgenommen und ich kenne das und ich, dann ist es doch nicht mehr weit bis dahin. Und die meisten Leute sagen dann völlig zu Recht, das ist Unsinn, weil, und können das dann begründen. Und dann setzt man manchen ja etwas ein, was irgendwo zwischen Trotz, Besserwässerei oder eben dieser Leidenschaft ist, also im eigentlichen Sinne des Wortes. Dass man für etwas dann geht, ja, was sehr unangenehm sein kann, aber was einem so eine Verheißung von etwas hat. Jetzt wird's religiös, da müssen wir andere Worte irgendeines Tages.
Nee, ist schon okay. Das
darf man noch, ne?
Ja, Metaphern gehen immer.
Genau, ja. Ja. Das sind Metaphern, ist zum Beispiel auch so eine Parallele. Wenn Sie einem Wissenschaftler sagen, dass seine Grafiken nichts anderes, wir hatten das glaube ich schon mal, nichts anderes als Metaphern sind, dann steigt der aus. Aber die eigentliche Definition einer Metapher passt genau auf eine wissenschaftliche Grafik.
Ja.
Es sind, ja, so. Und das ist ja etwas, was in der Kunst eine riesengroße Rolle spielt, die Metapher. Ja, so. Aber die Frage ist halt, ist das eine Metapher, die es trifft? Ja, die wirklich was darüber aussagt.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ne?
Genau. Super. Ja, genau. Ja. So rum. Und also so habe ich mich von verschiedenen Seiten angenähert. Also und das kommt in der Komposition dann auch, glaube ich, raus, dass es Raum-Klang-Konstellationen gibt, die eher emotional funktionieren. Also es gibt einen Teil, der ist wirklich vollkommen an Daten erzeugt. Der funktioniert vielleicht auch emotional, aber da hört man zum Beispiel, wie ich Daten umsetze, die diese Coupled Bunch Instability, also CBIs irgendwie liefern. Und zwar auf eine sehr primitive Art und Weise. Man hört Einschwingen und Ausschwingvorgänge und ein Gegensteuern an einem bestimmten Punkt. Das klingt interessanterweise wie ein Disco-Beat, wenn sie auf der Toilette sind, nur der Bass und so ein Wummern.
Ich erinnere mich.
Ja, da ist so ein Bum, 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 Bum. Klingt auch in der Aufführung so, als ob das woanders wäre, als ob es entfernt irgendwo. So, wenn und dann gibt es aber auch Teile, die bewusst wie Filmmusik klingen, obwohl jetzt da keine Geigen oder sonst was, aber man kennt es aus Science-Fiction-Filmen. Und da bin ich so bei Umwege drauf gekommen, weil ich halt da habe ich mit Rotationen gearbeitet und Interferenzen und dann einen bestimmten Frequenzbereich ausprobiert. Und dann gab das räumlich abgrenzbare Flächen, die gleichzeitig aber, von denen ich mal gemerkt habe, oh, das klingt doch, war das jetzt Solaris? Oder wo ich dann nachgeguckt habe und gedacht habe, oh, das klingt tatsächlich wie aus so eine Summe aus ein, zwei Science-Fiction-Filmen. Dachte mir, ist interessant, dass ich da rauskomme und dass ich, und das ist dann jetzt natürlich so eine Übersprung-Handlung, aber oder Gedanke. Ja, eigentlich, was wir hier machen, ist Science-Fiction-Contemporary. Also im Jetzt etwas, was eine total fiktionale Wissenschaft ist, also für die meisten Leute, ist es ja unvorstellbar. Und bleibt es auch, aber es hat ja, also.
Das ist es, wenn ich das erzähle, ist das, ja.
Ja, aber wenn sie das im Raumschifffilm bringen.
Wir finden das alle völlig normal.
Also Beam Me Up, Scotty, ist genau.
Holodeck.
Ja, Holodeck.
Fragt ja nicht mal einer, ist das möglich?
Ist selbstverständlich.
Es ist allenfalls noch wünschenswert.
Ja, also es ist eher irritierend, wenn der Holodeck nicht funktioniert.
Ja.
Dann ist Krise.
Ja, ja? Stimmt.
So. Und das ist alles, und deshalb meinte ich eingangs, es fasziniert mich so diese Gestaltungsmöglichkeiten mit Klang, weil sie haben immer die Möglichkeit zwischen sehr rationalem, klaren Ton, Geräusch, Signal zu wechseln oder auf etwas, was dann in die Erinnerungsmuster geht. Also Filmmusik, Maschinen, Geräusche. Es gibt einen Teil bei Gleam, ist der einzige, wo ich im ersten Drittel kommt der vor, wo ich einen Beam auf hinten links setze, ganz scharf. Und da hört man eine Aufnahme, wie ich das Mikrofon halte in Richtung Ring. Und es ist genau diese Perspektive. Das, was das Mikrofon aufgenommen hat, beame ich quasi zurück an die Wand. Und habe das natürlich, ist das Stunden, wochenlange Bearbeitung, dass das dann. Aber wenn man dann da sitzt, wo sie im Publikum saßen, ist es tatsächlich so wie so ein Ausschnitt aus dieser Szene. Aber gleichzeitig rotiert etwas dadurch. Also es ist sozusagen, ich habe einfach dann architektonisch nachgebaut für mich, wie habe ich da gesessen? Was sind denn das für räumliche Konstellationen? Es gibt den Ring, da gibt es etwas, was rotiert, Teilchen, so. Auf die wird eingewirkt, aber wie klingt das denn drumherum? Was ist sozusagen die Maschine als Klangkörper? Ja, so. Einfach habe ich mich so angenähert und wie Sie vorhin sagten, es ist Naivität, die eine Rolle spielt, um sich das erklären zu können. Um sich auch erklären zu können, da sind wir auch wieder bei Sehnsucht, wie es sein kann, dass der Mensch auf der Suche nach den allerkleinsten Teilchen immer größere Maschinen baut. Ja, also wenn das kein poetisches Moment ist, ich bin auf zwei Dinge gekommen, die, glaube ich, vielen Leuten schon lange klar sind, mir nicht. Also die Wissenschaftler im BSIVSR sind erstmal Kulturschaffende. Ähnlich wie Künstler. Sie sind keine Künstler, sie sind Wissenschaftler, aber es gibt eine ganz einfache Trennung in der Welt. Das eine ist Natur und das andere ist Kultur.
Und als Naturwissenschaftler versuchen sie etwas um uns zu erklären und benutzen dazu aber Kultur. Also sie extrahieren, abstrahieren, damit wir etwas verstehen, was da ist, aber von dem wir noch nicht mal, also wir sehen das ja nicht, aber versuchen es zu transformieren. Und das ist die Form von Kultur, die da entsteht. Also wir nennen das Naturwissenschaft, aber synthetisieren.
Das ist eine Natursynthese. Nee, auch nicht.
Nee, es ist Synthese. Also das ist
Synthese, ja.
Ja, also das Licht ist, wenn das ist künstliches Licht.
Ja.
Ja, so. Und da kommen wir wieder in den Bereich von Musik. Ja, die Schwingungen, die ich erzeuge, sind synthetische Klänge. Aber in der Wahrnehmung völlig analog und in dem Moment natürlich. Also es geht ja einfach in ihre Ohren rein. Mhm. Und das passiert im Jetzt. Das ist sozusagen auch in dem Moment real. Das ist nicht etwas, was vorher irgendwo aufgezeichnet wird und dann sozusagen als Dokument herhält, sondern es passiert in dem Moment, wo sie sich mit der Klangskulptur in auseinandersetzen. Und das ist etwas, ja, was in diesen wissenschaftlichen Laboren auch passiert. Es ist, wenn ich nicht drauf gucke, weiß ich nicht, ob es da ist. Also das ist, ich kann das nur vermuten, aber ich muss hingucken. Ich muss mich dem aussetzen. Und ich muss das in einer Form versuchen festzuhalten, zu stabilisieren, um das mitteilen zu können. Also ich so, und das muss, um wissenschaftlich genau zu sein und exakt und akzeptabel eben für eine bestimmte Gruppe funktionieren. Und das ist halt so spannend zu sehen, ne? Also mit welchem Aufwand da gearbeitet wird. Und wie gesagt, das andere ist halt dieses poetische Moment, wo man denkt, das ist wirklich typisch menschlich. Also das ist so, ohne jetzt ja so einen Unterton zu bekommen, aber das ist doch völlig verrückt. Wir bauen diese Riesenmaschine und noch größer und noch schneller und das ist ganz schön gefährlich. Ja, ich darf das ja sagen. Und wissen ganz viel, aber noch, also was wir vor allem wissen, ist, dass wir viel weniger wissen, als wir nicht wissen. Also wir laufen in die Unendlichkeit unseres Nichtwissens rein, müssen die Deckung runterlassen, ja, um das zu tun, und suchen nach Dinge, die wir eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen können. Also das ist unfassbar. Da liegt für mich eine große Faszination drin.
Ist das die Lehre, die Sie aus der Arbeit mit Bessie ziehen?
Nee, also ich glaube, Lehre und Lernen Ich habe bei Bessie, glaube ich, was ganz anderes gelernt. Es geht um, ich arbeite ja häufig alleine oder in meinem geschützten Bereich so, wobei der eben durch permanenten Austausch mit Ingenieuren natürlich eben nicht ganz so geschützt ist, aber es ist dieses, ich habe vor allem gelernt, dass ohne Vertrauen geht gar nichts. Und das klingt genauso gewöhnlich, so wie man das so gewöhnlicherweise sagt. Aber man muss sich, also interdisziplinäre Arbeit, das wird ja überall kolportiert, dass das so toll ist und so. Aber in erster Linie und zu überwiegenden Teil tut das weh. Und weil man muss ganz auch wieder gesicherten Boden verlassen. Man muss Dinge runterbrechen in einer Sprache, wo man denkt, ich kann das eigentlich viel besser sagen, in meinem Feld. Man muss in einer Art und Weise sich exponieren, in der man das normal, also wenn man eine Weile unterwegs ist, so sonst sagen würde, das habe ich doch gar nicht nötig. So, ja. Und nur wenn darüber ein Vertrauen aufsteigt, wird man eventuell belohnt. Und dass das geschehen ist, das ist für mich also wirklich eine Bereicherung. Sie waren ja da, also das, ich war relativ bei der Uraufführung relativ unschlüssig im Vorfeld, was da jetzt passieren würde. Und was Laien speziell, also das war ja auch ein starkes Expertenpublikum, aber auch viele Leute, die da sowas noch nie vorher gehört hatten, was da an Reaktionen kam, wie das passiert ist, was da an Gesprächen entstanden ist, das hat mich doch überrascht und ich mache das schon eine Weile. Und ich habe mich dann gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, weil man der Arbeit anmerkt, dass viele Leute wollten, dass etwas passiert. Das wirklich wollten. Und nicht nur in irgendeinem Projekt ihren Posten haben, sondern sich irgendwie gewünscht haben, dass diese Übersetzungsarbeit zu etwas Drittem führt. Also zu dem, was wir vorher nicht wussten. Und da habe ich gelernt, dass das wesentliche Element tatsächlich diese Fähigkeit ist, zu vertrauen. Und das ist die besondere Konstellation eigentlich gewesen. Also Kerstin Berthold als Moderatorin, der Paul, der Gode und da waren noch ein paar andere Leute natürlich daran beteiligt in verschiedenen Intensitäten. Sonst wäre das, glaube ich, wirklich einfach wirklich nur so eine Geräuschkulisse geworden. Und was ich auch gelernt habe, ist halt, dass die Arbeitssituationen heutzutage sich wohl unglaublich annähern. Also was die halt beschreiben, wie sie an Dinge rangehen. Und dieses, also natürlich gibt es, finden Sie an den Kunstakademien noch Leute, die da irgendwie nur nachts arbeiten oder das nur können mit einem Glas Cognac oder mit der filterlosen Reval oder so. Aber auch das reden wir über Geschichtsunterricht in meiner die das ist das, was wir so im Mittelteil hatten. Kunst ist dann relevant für mich, wenn es mit den Techniken umzugehen versucht, die gerade in Frage stehen, also die, wo man nicht weiß, funktioniert das nicht, oder sich gerade etablieren, oder die für was anderes gedacht haben. Videokunst haben Sie als Beispiel genannt vorhin. Aber um mit diesen Geräten umzugehen, etablieren sich bestimmte Arbeitsprozesse, und die sind mittlerweile sehr ähnlich. Und das finde ich spannend. Also in der Wissenschaft und in der Kunst und in der Industrie. Das finde ich sehr spannend. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Aber so dieses am Bildschirm arbeiten, Körperhaltung, unsägliche jour fixe, all diese ganzen Dinge, die dann vielleicht woanders anders heißen. Dann ist das vielleicht das Ateliertreffen oder so. Ja, also diese ganze Abnutzungs Mechanerie oder Maschine, und man versucht sich den Freiraum zu schaffen in diesem Apparat, um eben sich zu konzentrieren. Also wirklich dieses ganze Gebrüll um was man alles tun muss, um etwas erforschen zu können oder um etwas in irgendeiner Weise Kunst zu ermöglichen, ist sehr, sehr ähnlich. Und dann zu sehen, wie an verschiedenen Ecken in der Gesellschaft, in der ich lebe, Leute mit den gleichen Alltagstechniken umgehen und ähnliche Strategien suchen, um sich davon zu lösen. Das ist so etwas, das habe ich so vielleicht erahnt, aber so intensiv nur in dieser Zusammenarbeit erlebt. Das ist vielleicht, Lehre ist es nicht, aber das ist vielleicht so ein Erkennen. So, ich weiß noch nicht, was ich damit anfange. So.
Gerrit Schamer, vielen Dank.
Danke auch.